So, wir haben Viertel nach. Wie immer mit unserem akademischen Viertel möchten wir beginnen und begrüßen euch herzlich zum Datengarten 69. Ich weiß nicht, ob noch welche draußen oder hier an den Rändern sind. Hier vorne ist noch ein bisschen Platz in wirklich der, naja, man könnte es fast Nulltenreihe nennen. Und vielleicht können auch an den anderen Bänken noch ein paar Leute zusammenrutschen und noch ein paar sich hinsetzen, die da hinten stehen. Wer stehen möchte bei den Temperaturen, kann ich auch verstehen. Ja, Datengarten 69. Thema ist heute Ethik des Digitalen und wir haben unseren Gastredner hier, den Daniel Domscheit-Berg, der uns ein bisschen erzählen wird, was hat eigentlich Ethik mit dieser ganzen digitalen Gesellschaft und der Politik zu tun und irgendwie auch mit dem Thema Hacken. Denn ja, den einen mag es überraschen, der es nur aus dem Fernsehen kennt, das hat alles auch mit Ethik zu tun und eine Moral dahinter. Kurze Info, Fragen bitte erst am Ende, dann auch bitte Handzeichen geben, ihr kriegt dann das Mikro, das Ganze wird hier nämlich recorded und auch gestreamt, damit auch die Leute, die uns am Stream zuschauen, hallo an euch, eben auch mitbekommen, was denn hier gesprochen wird und nicht nur die Antworten, das ist nämlich immer ganz schön verwirrend. Von daher, genau, geht es jetzt los und ich bitte um einen herzlichen Willkommensapplaus für Daniel.
So, Test, ja, funktioniert, der Ton ist wieder oder noch da. Hallo auch von mir erstmal. Ich weiß gar nicht, irgendwo da hinten hatten wir einen Kanarienvogel hingestellt, für den Fall, dass uns hier der Sauerstoff ausgeht. Also falls ihr den hört, dann müsst ihr alle irgendwie raus. Ansonsten willkommen zum kollektiven Hitzetod oder so. Also das, ihr habt gute Temperaturen hier in Berlin. Aber Spaß beiseite, also ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Es ist echt eine ganz besondere Ehre für mich, dass ich gefragt wurde, zu diesem Thema was zu sagen hier. Und von daher hoffe ich jetzt so in der nächsten Stunde oder so, euch ein bisschen was Interessantes erzählen zu können. Das Thema ist insgesamt relativ schwer greifbar. Also es wurde ja eben schon, klang ja schon an, man fragt sich vielleicht, was hat überhaupt Ethik mit diesem ganzen Digitalen zu tun oder wo kommt überhaupt das Hacken damit rein oder so. Aber es soll auch heute nicht primär darum gehen, darf man in Systeme einbrechen oder sollte man das machen oder nicht, sondern vielmehr die Frage, was die Relevanz für, versteht ihr mich jetzt auch noch? Jetzt ist deutlich leiser, okay. Gut, da höre ich mich nicht so selbst, ist auch gut. Vielmehr so die Frage, was hat das gesellschaftspolitisch zu tun? Also wie sehr verändert die Digitalisierung unsere Gesellschaft, welche Herausforderungen bringt das mit sich und brauchen wir irgendeine Art von neuer Ethik, irgendeinen Diskurs über Moral im digitalen Zeitalter und was kommt überhaupt auf uns zu? Ich habe keine Slides, also ich würde gerne einfach ein bisschen was erzählen. Das macht mich zum einen ein bisschen freier und zum anderen müsst ihr nicht abgelenkt werden durch irgendwas, was da oben steht. Von daher gibt es dieses Standbild hier, dazu komme ich dann auch später nochmal, was das genau eigentlich ist. Und ich habe eine Webseite, die starte ich jetzt mal gerade neu. Da unten läuft so ein Counter, da kommen wir nachher dann auch nochmal drauf, sobald wir quasi in der Echtzeit angekommen sind. Ich würde aber gerne anfangen, also ich möchte das Ganze gerne chronologisch aufbauen. Das macht eigentlich am allermeisten Sinn, dass wir versuchen, uns dem Status quo heute mit einer historischen Betrachtung anzunähern. Und um diese historische Betrachtung einzuleiten, würde ich jetzt versuchen, mal ganz weit mit euch zurückzugehen und irgendwo mit allgemeinen Aussagen zur Evolution anzufangen. Ja, es ist so, Evolution, hat mal jemand sehr Schlaues gesagt, ja, ist was, was so eine Art teleskopische Natur hat. Also wenn man reinschauen würde, dann wird das immer spezifischer, je präziser oder je mehr man sich was anschaut. Und so ähnlich verhält sich das irgendwie auch mit Evolution. Also wir haben gesehen, es hat ungefähr 2 Milliarden Jahre gedauert im evolutionären Prozess, um das Leben auf diesem Planeten zu erschaffen. Und dann hat es etwa 6 Millionen Jahre gedauert, um aus diesem sehr diffusen Leben den Hominiden, also den ersten Menschenaffen als Gattung zu schaffen. Und dann innerhalb von etwa 100.000 Jahren ist aus diesem Menschenaffen das, was wir heute den Menschen nennen würden, entstanden. Also können wir sehen, dass in der biologischen Evolution alles in immer kleineren Abständen einläuft, weil es immer spezifischer, immer präziser wird. Und ähnlich verhält sich das auch mit allem, was wir an technologischen Entwicklungen kennen. Wir können also sehen, dass die Ackerbaurevolution zum Beispiel als einer der ganz großen Schritte im technologischen Fortschritt in unserer Zivilisation, die hat etwa 10.000 Jahre gebraucht. Dann lernen wir das oder sehen wir, dass die Wissenschaftsrevolution, die viel später kam, aber das hat dann etwa 450 Jahre noch gedauert. Und für eine erste industrielle Revolution zum Beispiel haben wir etwa 150 Jahre gebraucht. Und ein bisschen ist das, darauf komme ich dann auch später noch ein bisschen zu sprechen, ist das eines der Probleme unserer Zeit, dass wir heute in einer Gesellschaft angekommen sind, in der die Zeiträume für ganz fundamentale Veränderungen ganz extrem kurz geworden sind. Und die wiederum ganz extrem weit entfernt sind von dem, was wir biologisch eigentlich mitbekommen haben. Der Mensch kann sich nur sehr schwer auf sehr extreme, schnelle Veränderungen einstellen und auch unser gesamtes gesellschaftliches System ist dafür ja gar nicht ausgelegt. Aber darauf kommen wir dann, wenn wir quasi im Jetzt angekommen sind, noch ein bisschen zu sprechen. Bleiben wir ganz kurz vielleicht, damit auch dieser Kontext erklärt ist, bei dieser ersten industriellen Revolution, die ich gerade ansprach. Es gibt von Jeremy Rifkin, wer auch immer den nicht gelesen hat, würde ich euch allen empfehlen, verschiedene gute Bücher zu diesem Thema. Einmal ein Buch zur dritten industriellen Revolution. Und in diesem Buch wird erklärt, wie industrielle Revolutionen überhaupt ablaufen und was das eigentlich ist. Eine industrielle Revolution ist immer aus drei verschiedenen Teilrevolutionen gemacht. Es gibt also eine Revolution in der Kommunikation, in der Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren. Es gibt eine Revolution in der Energieproduktion und es gibt eine Revolution in der Logistik. Und wenn diese drei Teilrevolutionen irgendwie zeitlich aufeinanderfallen oder sich miteinander verbinden, dann entsteht daraus so etwas, wie was man eine industrielle Revolution nennt. Wir können also sehen, vor etwa 600 Jahren oder so, hier im westlichen Europa, dass es jemanden gibt, der da unten bei Mainz, in der Gegend, wo ich geboren bin, eine Technologierevolution startet in der Kommunikation mit der Einführung der Buchpresse. Versucht man sich jetzt also als Gedankenexperiment, können wir ja alle mal versuchen, versucht euch vorzustellen, wie ist die Welt gemacht, in der ein ganz kleiner Bruchteil von Menschen Zugriff hat zu Büchern, lesen und schreiben lernen kann oder darf, privilegiert ist, mit Büchern in Kontakt zu kommen oder darüber zu entscheiden, welches Wissen überhaupt aufgeschrieben wird und wie der Tenor ist von dem, was aufgeschrieben wird. Was festgehalten wird für die Nachwelt und was einfach gar nicht festgehalten wird, was vergessen werden wird. Das ist vor etwa 600 Jahren, ist das eine ganz kleine Gruppe hier in Westeuropa und die sind alle irgendwie religiös geprägt, sind also Zugehörige irgendeiner Kirche, der katholischen Kirche. Und dann gibt es einige ganz wenige andere Privilegierte, die nur privilegiert sind, weil sie irgendwelches Blut haben, das sie zu einer bestimmten Klasse in unserer Zivilisation oder Gesellschaft macht. Und diese ganz marginal kleine Klasse entscheidet darüber, welches Wissen transportiert wird und darf überhaupt Zugang zu diesem Wissen bekommen. Und dann kommt jetzt jemand wie der Gutenberg, der sich überlegt, warum baut man nicht eine Maschine, die Bücher drucken kann? Und dann dauert das ein paar Jahre, bis diese erste Maschine in Mainz gebaut ist. Und dann dauert es, glaube ich, 3 Jahre, bis diese ersten wenigen Bibeln gedruckt sind. Aber damit nimmt was seinen Lauf. Damit verändert sich alles. Und jetzt versuchen wir uns vorzustellen, wie verändert sich die Gesellschaft, wenn es nicht mehr einige wenige sind, die das auf einmal können oder die lesen und schreiben können und das entscheiden können, sondern wenn das auf einmal alle die sind, die jemanden finden, der eine Buchpresse hat. Und das ist das, was sich ganz radikal verändert. Auf einmal wird Wissen demokratisiert in einem Maßstab, der vorher überhaupt nicht denkbar war. Und das hat alle möglichen Effekte auf die Gesellschaft. Irgendwann kommt Martin Luther um die Ecke und entwirft als vielleicht radikalste Form dieser oder radikalste Folge dieser technologischen Entwicklung, entwirft Martin Luther einen Gegenentwurf zum System der Welt. Und der wird gedruckt auf Pamphlete und die werden überall an die Wände genagelt. Und auf einmal finden sich immer mehr Menschen, die sich mit diesem Gegenentwurf konfrontiert sehen und die darüber nachdenken, ob das, was vorher Jahrhunderte lang in unserer Gesellschaft galt, ob das überhaupt so noch Bestand haben sollte. Und genauso sehen wir in allen möglichen anderen Bereichen, wie Dinge in Frage gestellt werden. Es gibt auf einmal vollkommen verrückt diese Idee von einer Autobiografie, dass also das Individuum ja erst entsteht. Menschen darüber nachdenken, wer bin ich und wer sind all die anderen? Und irgendjemand auf die Idee kommt, das aufzuschreiben. Diese Idee ist nicht wirklich, die ist nicht älter als 600 Jahre, wahrscheinlich nicht wirklich älter als 500 Jahre. Das ist ein ganz normaler Mensch, so wie wir heute alle auf Twitter, Facebook, was weiß ich wo unterwegs sind und in 140 Zeichen autobiografisch arbeiten, dass diese Entwicklung überhaupt erstmal einer erdacht hat. Das ist, wenn man in dem gesamten evolutionären Zeitraum schaut, ein vollkommen vernachlässigbarer Zeitrahmen. Der wird gar keine wirkliche Rolle spielen, wenn zukünftige Generationen irgendwann mal zurückschauen. Dann ist das alles irgendwie ganz dicht aufeinander. Aber auf einmal fangen Menschen an, darüber nachzudenken. Wer bin ich? Und dann schreiben die das irgendwie auf. Und irgendjemand anders, der zwischenzeitlich lesen gelernt hat, der liest das und fängt auch an, darüber nachzudenken. Und so nimmt dieses Ding vom Individuum seinen Lauf. Und dann gibt es in ganz anderen Bereichen der Gesellschaft eine ähnliche Entwicklung. Dann gibt es zum Beispiel den Architekten, der sagt, wenn wir heute Häuser bauen, dann sollte doch vielleicht jeder ein Schlafzimmer haben. Und nicht nur der König in einem Schlafzimmer schlafen dürfen, sondern auch ganz normale Menschen. Denn wir haben jetzt das Individuum und das Individuum, das braucht sowas wie Privatsphäre in einem Raum, in dem es sich ungestört unterhalten kann. Und auf einmal zieht in ganz normale Architektur das Konzept des Schlafzimmers ein, eines privaten Raums, wo Mann und Frau zusammen Liebe machen können oder wer auch immer, aber ohne, dass die Familie, die zu Besuch ist, gerade nebendran sitzt und isst. Auch das ist nicht wirklich älter als ein paar hundert Jahre. Für uns heute finde ich immer so schwer vorzustellen, weil das irgendwie alles so total normal ist. Aber das sind Entwicklungen, die vor ein paar hundert Jahren eigentlich mit einer Art Kommunikationsrevolution ihren Anfang nahmen. Mit dem einfachen Umstand, dass jemand gesagt hat, ich habe eine Idee für eine Maschine und die gebaut wurde. Und daraus alle möglichen Effekte entstehen, die wir später dann auch noch ein bisschen beleuchten werden. Jetzt hatte ich gesagt, es gibt noch weitere Teilrevolutionen. Es gibt also noch die Energierevolution, die kommt ein paar hundert Jahre später durch James Watt, der hier in Europa die Dampfmaschine einführt. Und auf einmal kann man diese Maschinen, die Bücher drucken und die das Wissen verbreiten und demokratisieren können, auf einmal können diese Maschinen angetrieben werden von anderen Maschinen. Und dann gibt es die Eisenbahn, die all das Wissen, das transportiert werden muss, transportieren kann. Die ganzen Bücher, die jetzt gedruckt werden, können auf einmal mit der Eisenbahn und dem Eisenbahnnetz, das entsteht, überall in die Welt gefahren werden. Und das erlaubt eine Logistik und eine Art von Produktion, die ganz anders ist, in einem ganz anderen Maßstab als jemals zuvor. Und das ist das, was eine industrielle Revolution ausmacht. Das ist also eine Veränderung in einem Order of Magnitude oder wie man sagt, also in einem Grad, der vollkommen unterschiedlich ist zu normalen gesellschaftlichen Veränderungen, der ganz radikal einschneidend ist und der vor allem alles durcheinander wirft, und wie man heute so schön sagt, disruptierend wirkt oder wie auch immer man das auf Neudeutsch so sagen kann. Was hat das alles bewirkt? Versuchen wir uns noch ein bisschen vorzustellen, wie das alles abgelaufen ist oder welche Effekte sowas auf die Gesellschaft hat. Es demokratisiert vor allem das Wissen, das hatte ich ja kurz gesagt. Das ist der Charakter einer industriellen Revolution. Auf einmal ist es nicht mehr diese eine Klasse, diese kleine Gruppe von Menschen, die das Herrschaftswissen hat oder die Herrschaft über das Wissen, sondern mit dieser Einführung von Technologie wird es in die Breite getragen. Und es gibt immer mehr Menschen, die Zugriff auf das Wissen bekommen können. Und was ist Wissen in diesem Zusammenhang? Wissen ist die Möglichkeit, die Welt um uns herum zu verstehen. Die Möglichkeit, den Horizont zu erweitern, andere Perspektiven zu bekommen, Eindrücke zu bekommen und aus dieser ganzen Angelegenheit, aus diesem Wissen, das wir konsumieren können, besser zu werden, unabhängiger zu werden, aus unseren sozialen Verhältnissen ausbrechen zu können. Alle möglichen Dinge, die vor allem, und darauf kommen wir dann auch nachher noch zu sprechen, die heute eine ganz große Relevanz wiederbekommen haben. Das sind Riesenmöglichkeiten, die uns die digitale Revolution in diesem Bereich ermöglicht oder eröffnet, weil wir eine ganz andere Art von Umgang mit Wissen schaffen können. Aber darauf kommen wir gleich. Vielleicht ganz kurz noch einen Satz zu dieser ersten industriellen Revolution. Eine industrielle Revolution läuft immer nach einem relativ gleichen Schema ab. Das ist wie so eine gaußsche Glockenkurve, die kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Also man hat, wie bei der Normalverteilung oder so, geht das relativ, es geht relativ, fängt relativ langsam an und dann auf einmal fängt das an, richtig hart anzusteigen, erreicht dann irgendwo oben den Peak und dann fällt das wieder ab ebenso und klingt dann langsam aus. Und so ähnlich läuft das bei einer industriellen Revolution. Also ganz am Anfang ist diese Einführung der Buchpresse, dann läuft das langsam an, ein paar Bücher werden gedruckt, die ersten Leute fangen an nachzudenken und so. Und dann kommen andere Komponenten dazu und auf einmal zieht das total an. Und innerhalb von kurzer Zeit, von ein paar Jahrzehnten, entstehen in Europa überall von Dampfmaschinen angetriebene Fabriken. Leute kommen auf die Ideen, ganz andere Technologien zu entwickeln. Wir erleben so, dass die Ingenieurskunst, die entsteht, alles Mögliche, das gebaut wird. Und es geht richtig ab hier, überall. Und dann klingt das langsam aus. Und in dieser Ausklangsphase, in diesem abfallenden Stück hinten raus, dann kommt die nächste industrielle Revolution, die sich eigentlich anschließt und das überlappt so ein bisschen. Und das ist das, was wir kennen durch fossile Brennstoffe, den Motor, der erfunden wird, also Verbrennungsmotor, elektrische Kommunikation und nicht mehr die Eisenbahn als logistisches Netzwerk, sondern eben das Auto, das angetrieben wird durch einen solchen Motor. Und was verändert das jetzt? Das verändert zum einen, dass es alles viel flexibler wird. Also die Logistik zum Beispiel wird viel kleinteiliger. Es gibt nicht nur Bahnhöfe, die angefahren werden können, sondern es gibt jetzt Häuser, Straßen, alles mögliche andere. Und dieses Netzwerk, das entsteht, wird wesentlich kleinteiliger. Im gleichen Sinn erreicht kleinteilig Informationen viel mehr Menschen. Information ist auf einmal nicht nur Bücher, die man lesen und schwer mit sich herumtragen muss, sondern auf einmal ist das auch Radio, das überall zu empfangen ist. Auf einmal ist das Fernsehen, das wir überall irgendwie sehen können. Und auch das trägt zu einer Demokratisierung dieser ganzen Angelegenheit bei. Weil viel mehr Menschen auf unterschiedlichste Arten und Weisen Informationen bekommen können. Ihr kennt das ja vielleicht auch. Also bei mir ist es so, ich kann Dinge, wenn ich sie höre, zum Beispiel besser verstehen, als wenn ich das lese. Das geht bestimmt anderen Leuten auch so. Ja, von daher ist ein Riesenfortschritt, dass auf einmal man nicht nur diesen Zugang übers Buch bekommen kann, sondern über andere Medien. Und ähnlich erleben wir auch mit der Energiewirtschaft ganz andere Möglichkeiten, die mit fossilen Brennstoffen und allen möglichen anderen Dingen auf einmal entstehen. Wir bekommen viel mehr Möglichkeit, industriell zu arbeiten. Und das ist das, was in dieser ersten industriellen Revolution, in dieser zweiten industriellen Revolution passiert. Sie löst die erste ab. Alle möglichen Dinge, die für die erste industrielle Revolution, die knapp 150 Jahre gedauert hat, noch gegolten haben, diese Dinge werden über Bord geworfen und die zweite industrielle Revolution hat auf einmal eine ganz andere Natur und sie entfaltet sich. Und wir sind heute, etwa 100 Jahre danach, am Ende dieser zweiten industriellen Revolution. Und wir erleben den Anfang einer dritten industriellen Revolution. Und die ist getrieben durch diese Kommunikationskomponente des Internets. Ich sage das, die meisten von euch haben das vielleicht irgendwann im Geschichtsunterricht mal gehört oder Teile davon, oder es ist auch nicht wirklich neu. Aber es ist wichtig, glaube ich, diesen Kontext zu verstehen. Denn das, was sich um uns herum verändert, und gerade weil es sich so schnell verändert, das ist ja kein Zufall. Das ist nicht irgendwas, was vollkommen chaotisch abläuft oder so. In Teilen vielleicht, aber es verfolgt schon irgendwie eine gewisse Struktur oder eine Systematik, die hinten dran steht. Es hat eine Natur, diese ganze Angelegenheit. Und die ist genau wie in allen anderen dieser Veränderungen vorher auch. Die Folgen, die das hat, sind ähnlich. Die Art und Weise, wie das abläuft, ist ähnlich. Und vor allem zum Beispiel auch diese gaußsche Glockenkurve ist ähnlich. Wir haben heute mit dem Internet, weil das Internet die Kommunikationsrevolution ist, die quasi diese dritte industrielle Revolution antreiben kann, haben wir, gerade wir, die so technikaffin sind, mehr oder weniger, die damit groß geworden sind, wir haben den Eindruck, dass das schon ganz oft irgendwie schon gelaufen ist. Wir stecken schon mittendrin, wahrscheinlich ist das irgendwie, wir haben das eh schon fast verstanden, Neuland ist das auch nicht mehr, das nennen nur andere Leute Neuland oder so, aber ist das wirklich so? Ja, auch damit müssen wir uns ein bisschen beschäftigen und uns ganz ehrlich fragen, ob irgendjemand hier im Raum oder von all den Leuten, die zuschauen, eine wirkliche Vorstellung davon hat, was, sagen wir, in 30, 40, 50 Jahren passieren wird oder so. Wir haben überhaupt keine Ahnung, keine wirkliche Ahnung, was alles auf uns zukommt und welche Fragen das noch mit sich bringt. Aber um auch das vielleicht ein bisschen langsamer anzugehen, bleiben wir ein bisschen näher an unserer Zeit. Vielleicht kann ich dazu ein oder zwei persönliche Anekdoten sagen, die entspannen das ganze Theoretische vielleicht ein bisschen. Also ich bin 1978 geboren. Ja, die meisten von euch sind, oder einige von euch, die ich kenne, sind in einem ähnlichen Zeitraum geboren. Und mein Vater zum Beispiel ist groß geworden in einer Familie, die Maschinenbauer waren. Maschinenbauer, Elektriker, alle möglichen Leute, die in irgendeiner Art und Weise so klassisch mit Technik zu tun hatten. Der hat eine Ausbildung gemacht bei der Post als Fernmeldetechniker und hat dann bei einer großen Versicherung angefangen zu arbeiten. Und in dieser Versicherung, so Ende der 70er Jahre, in der Zeit, in der ich geboren wurde, gab es so die Überlegung, vollkommen verrückt, ob es nicht lohnen würde, dass man ein kleines Team zusammenstellt von Leuten, die sich mit Computern auseinandersetzen. Weil die Versicherung sich fragte, ob Computer nicht irgendeine Art von neuer Technologie sind, die eine Rolle spielen könnten für Versicherungen. Das sind Sachen, die liegen jetzt 40 Jahre zurück. Vor 40 Jahren fragen sich also bei dieser Versicherung ein paar Leute, ob man Teil dieses Teams werden sollte. Keiner weiß, ob das wirklich was wird mit diesen Computern. Vielleicht trifft man die falsche Karriereentscheidung, aber mein Vater hat sich damals entschlossen, das zu machen. Ich bin also groß geworden in so einem Hybrid-Familienumfeld. Zum einen aus maschinenbauaffinen Menschen und dann mein Vater, der sich irgendwie mit Computern befasste. Und so bin ich 78 geboren worden. Das, an was ich mich am allermeisten aus meiner frühen Kindheit so erinnern kann, ist, dass ich Fischertechnik hatte. Ich weiß nicht, wer von euch mit Fischertechnik zu tun hatte. Aber ich habe mit Fischertechnik früher alle möglichen Dinge gebaut. Das hat mich herangeführt an Mechanik, Konstruktion, alle möglichen, diese, ja, das, was man so klassisch unter industriellen Dingen irgendwie versteht. Und ich habe in meinem Kinderzimmer damals eine sehr große Förderbandanlage installiert. Und dann habe ich diese Förderbandanlage, ich habe das gebaut, ich habe die irgendwie erweitert, ich habe Ideen gehabt, was man da noch anders machen kann und war da ziemlich beschäftigt. Dann habe ich das reparieren müssen, verbessern müssen. Ich habe verhandelt mit meinen Eltern, ob ich irgendwie in anderen Zimmern des Hauses das noch irgendwie ausdehnen kann. Ich habe versucht, Förderbandtechnik als die Zukunft zu verkaufen. Ihr kennt das vielleicht so als Grundschüler, wenn man so total überzeugt ist davon, dass man verstanden hat, wohin das alles geht. Ja, die Seidenstraße. Und so habe ich, wenn man mich als Grundschüler irgendwann in der ersten, zweiten Klasse gefragt hätte, hätte ich Stein und Bein verschworen. Ich hätte alles verwettet, was ich besitze, was meine Zukunft in der Förderbandtechnik liegt. Und dann kam, als ich 8 Jahre war, 1986, der Commodore C64. Und irgendwo, meine Eltern haben den irgendwo in so einem Zehnermarkt im Wiesbadener Kurier oder sowas gefunden, da hat ihn irgendeiner verkauft, haben die so einen gebrauchten Commodore gekauft, den mit nach Hause gebracht und dann saß ich da mit meinem Vater und habe Basic gelernt. Und dann etwa 2 Jahre später, nachdem ich mich mit diesem Computer auseinandergesetzt hatte, 1988 zu Weihnachten kam Fischertechnik Computing. Das war ein Roboterbaukasten von Fischertechnik mit einer Schnittstelle für den Commodore C64. Und das war in meiner persönlichen Historie ein ganz einschneidender Moment. Ich saß da mit 10, ich habe an Weihnachten angefangen, dieses Handbuch abzutippen, gesucht vom Abtippen und dann etwa vielleicht 4 Wochen, 5 Wochen später lief das alles und ich saß als 10-Jähriger in meinem Kinderzimmer mit diesem Roboterarm und dem C64 und auf einmal habe ich ein physisches Objekt von A nach B legen können. Vollkommen wahnsinnig. An meiner Grundschule gab es 4 andere, die einen Commodore C64 hatten. Die meisten hatten überhaupt keine Idee, was ein Computer sein sollte. Die konnten damit auch irgendwie überhaupt nichts anfangen. Und ich saß zu Hause, habe programmiert und konnte schon mit dem Computer in der physischen Welt interagieren. Das ist eigentlich total verrückt, wenn man sich das heute vorstellt. Das ist am Beginn meines Lebens und ich stehe hier und ich bin gefühlt irgendwie Mitte 20. So, es fühlt sich an, als ist das noch gar nicht so lange her. Und wir sind heute in einer ganz anderen Zeit angekommen. Und das ist aber auch in etwa die Zeit, ähnlich wie mein Vater sich Gedanken darüber gemacht hat, lohnt es sich mit Computern sich zu beschäftigen oder so, ist es eine ähnliche Zeit, in der die ersten anderen Leute, in der diese ganze Kultur, die hier repräsentiert ist, irgendwie erschaffen wurde, sich auf einmal manifestiert hat. Weil es eben nicht nur Leute gab, die sich gefragt haben, ist das meine berufliche Entscheidung, die richtige, sondern ist das nicht total interessant, Und Menschen haben sich damit auf einmal beschäftigt. Auf einmal entsteht der Chaos Computer Club irgendwo hier in Deutschland und andere irgendwo auf der Welt fangen an, sich mit Computern zu beschäftigen, und zwar als Hobbyisten, weil sie irgendwie sehen, dass das mehr ist als nur etwas, womit eine Versicherung Profite machen könnte. Und vor allem auch, weil das Ganze irgendeine Art von gesellschaftlicher Relevanz hat und vor allem auch bekommen wird. Und in dem Moment will ich gerade mal kurz umschalten hier. Das ist vom letzten Camp die Rückseite des Radios, also der Platine, die zum Camp ausgeteilt wurde. Da wurde die Hackerethik festgehalten. Ja, nur um ein bisschen, diese Hackerethik wurde formuliert Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre. Oder vielleicht bis Mitte der 80er Jahre. Da sind diese Sätze entstanden. Sowas wie der Zugang zu Computern und alles, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein. Was Schöneres kann man eigentlich fast überhaupt nicht sagen. Und ich frage mich heute immer, wie viel man von der Zukunft verstehen musste, um zu dieser Zeit so etwas zu formulieren. Aber auch andere Dinge wie misstraue Autoritäten, fördere Dezentralisierung, das sind Dinge, die heute eine Relevanz bekommen haben, die man sich damals, glaube ich, gar nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wer sich das vorstellen konnte. Das ist total verrückt. Aber es wurde festgehalten und genau genommen ist es total wichtig, dass das irgendwann festgehalten wurde, weil es, und so hoffe ich, in irgendeiner Art und Weise diese Community, die sich hier heute auch in Auszügen versammelt hat, geprägt hat. Weil das ist, was irgendwie hängen geblieben ist, zu einem gewissen Grad, bei dem, was wir heute, ihr heute und alle, die zuschauen, irgendwie machen. Was uns umtreibt. Der Umstand, dass wir hier unten lesen können, öffentliche Daten nützen und private Daten schützen, das ist eine Angelegenheit, die gerade hier in Deutschland ja eine ganz wichtige Rolle spielt, weil wir eigentlich in dieser ganzen Gemengelage heute von Vollzeit-Totalüberwachung sind wir die letzte Bastion, die irgendwie einen Bezug hat zur Privatsphäre, könnte man zumindest manchmal meinen. Und auch bei uns ja schon nicht viele. Aber auch darauf werden wir ein bisschen später noch zu sprechen kommen. Aber das wurde festgehalten. Und auch das ist 40 Jahre her und seitdem ist so viel passiert, dass wir uns eigentlich, ja, dass es ganz schwer fällt, sich vorzustellen, wie das in diesem Zeitraum eigentlich alles passiert sein soll. Kommen wir nochmal zurück. Die Anekdote aus meiner Kindheit, ja, habe ich nicht erzählt, weil sie besonders lustig war, sondern ich habe sie eigentlich erzählt, weil das, was passiert ist am Commodore C64 mit diesem Fischertechnik-Computer, ist das, was heute um uns herum überall passiert und was uns auch vor eine der größten Herausforderungen unserer Zeit stellt, nämlich der Umstand, dass ich als 10-Jähriger meinen eigenen Arbeitsplatz am Fließband quasi durch einen Roboter ersetzt habe. Ich war also arbeitslos, kurz nachdem ich den Roboter entdeckt habe. Das ist vom Prinzip jetzt natürlich überspitzt, aber das ist doch das, was passiert. Überall um uns herum findet Roboterisierung und die Maschinisierung, Vollautomatisierung und alle möglichen anderen Dinge statt, die Arbeitsplätze abschaffen, die die Welt, das, was in einer zweiten industriellen Revolution alle für vollkommen zukunftssicher hielten, die das gerade komplett abschafft und auf den Kopf stellt. Es gibt die Hälfte der Menschen, die irgendwie hier in Deutschland leben, die leben, die entwickeln sich in eine Zukunft hinein, in der das, was sie für vollkommen sicher hielten, gar nicht mehr sicher ist. In der vielleicht die Jobs, die sie machen, heute in ein paar Jahren gar nicht mehr existieren werden. Und wie geht man mit sowas um? Das ist eine der ethischen Fragen, abseits davon, was man mit den Daten anderer Leute machen darf. Aber wie gehen wir als Gesellschaft mit solchen Veränderungen um? Wie müssen wir das System der Welt vielleicht auch neu erfinden oder nicht? Das sind Fragen, mit denen ich mich dann auch später vielleicht, wenn wir zu so einer Fragerunde, da hätte ich gern auch euren Input. Oder ich würde gern ein bisschen diskutieren. So, aber das ist das, was uns eigentlich umtreiben muss. Versuchen wir also das ein bisschen zu verstehen. Was passiert eigentlich um uns herum gerade? Ich weiß nicht, wer von euch schaut Halt and Catch Fire? Ich weiß nicht, ob jemand diese Serie schaut. Das ist eine amerikanische Fernsehserie. Wenn das keiner hier kennt, echt, kann ich euch nur empfehlen. Das ist eine Serie, die ist angesiedelt so Anfang, Mitte der 80er Jahre und die beschäftigt sich mit dem Einzug des Personal Computers. Das ist alles technisch total akkurat, richtig gut gemacht. Das ist eine super Storyline und man kriegt ein bisschen ein Gefühl dafür, wie sich diese Zeit eigentlich angefühlt hat. Und man kriegt auf der anderen Seite auch einen Blick dafür, was sich heute verändert. Der Personal Computer irgendwann So, das ist eigentlich der Computer, mit dem ich groß wurde. Ich habe irgendwann mit dem Commodore C64 ein bisschen programmieren gelernt. Aber irgendwann, natürlich, habe ich das Internet entdeckt, so Mitte der 90er Jahre mit dem PC. Und davor in einem kleinen Zeitraum die BBS-Welt oder so. Aber der PC ist eigentlich das, was mich prägt. Und woran ich auch heute irgendwie noch festhalte. Aber die Welt des PCs läuft auch irgendwie gerade ab. Und die Idee dieses Computers, des Personal Computers, war, dass es der persönliche Computer von jedem Einzelnen sein sollte. In dieser Serie wird das total gut geschildert, dass idealerweise man möchte, die Hersteller möchten, dass der Mensch dem Computer einen Namen gibt, weil er so eine persönliche Beziehung entwickelt zu diesem Gerät. Und dann kann man sehen, wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe meinen Laptop eingepackt, aber bei IBM-Laptops sieht man das noch, na, der ist jetzt leider komplett zugeklebt, aber schaut euch Laptops heute an. Laptops, die vor 10 Jahren produziert wurden oder so. Und bei einigen wenigen Herstellern wie Lenovo, die das von IBM übernommen haben, ist das immer noch so. Wenn man den vor sich liegen hat, dann sind die Logos, die schauen mich an. Weil dieses Gerät vor mir liegt und es ist zugeklappt und ich soll sehen, dass das hier mein ThinkPad ist, das vor mir liegt. Das wurde für mich gebaut. Das ist das, was da drin steckt. Und wir leben heute in einer Zeit, in der sich das halt verändert. Und dafür muss man nur alle Apple-Computer anschauen. Weil die Apple-Computer nicht mehr für euch gemacht sind, sondern die sind für die gemacht, die gegenüber sitzen. Damit die sich so denken, ja, der leuchtet ja auf dem Bildschirm und der so schickes, poliertes Alu, das sieht ja toll aus, so einen will ich auch haben. Das ist eine Art von Veränderung, die stattfindet. Ja, der Asus auch. Ja, also man sieht es auch hier. Das ist jetzt nur eine total banale Anekdote, aber ich versuche ein bisschen was grifflich zu machen. Um uns herum verändert sich das. Die Computer werden ja nicht mehr gemacht dafür, dass wir sie kontrollieren können, sondern Computer verändern sich in Blackbox-Systeme, die wir gar nicht mehr verstehen sollen. Wo wir über irgendeinen App-Store, dass die Welt, die der Computer uns bereitstellen kann, bereitgestellt bekommen. Das ist eine sehr schwierige Entwicklung. Genauso können wir Computer kaufen für sehr viel Geld, aber wir bekommen diese Computer dafür gar nicht, sondern wir müssen erst noch ein paar Daten hergeben, um den Computer eigentlich nutzen zu können oder Programme installieren zu können. Und ähnlich verhält sich das irgendwie mit Smartphones. Wir stecken also heute auch, was diese Dimension oder diese Welt angeht, in einer Transformation, die läuft und mit der wir uns irgendwie auseinandersetzen müssen. Und das größte Problem an dieser ganzen Angelegenheit ist, dass diese Transformation getrieben durch Digitalisierung in einer zeitlichen Dimension abläuft und in einem Volumen, das wir uns so ganz schwer vorstellen können und mit dem wir so schlecht Schritt halten können. Und dazu würde ich jetzt vielleicht noch ein kurzes Gedankenexperiment machen. Wir sind heute in einer Zeit angekommen, in der alles in Gigahertz getaktet ist. Das wisst ihr sicher alle. Also egal, ob ihr, auch wenn ihr ein Smartphone kauft, ist in diesem Smartphone ein Prozessor verbaut, der in Gigahertz getaktet ist. Aber was ist das Gigahertz? Welche Relevanz hat das Gigahertz für das Leben von uns allen? Versuchen wir uns das irgendwie dieser Sache mal anzunähern. Also ein Gigahertz bedeutet, dass einmal in einer Milliardstel Sekunde eine Rechenoperation stattfinden kann. Das ist jetzt wiederum eine zeitliche Dimension, die niemand verstehen kann. Keiner kann ein Gefühl bekommen für die zeitliche Dimension des Gigahertz. Versuchen wir uns dem also irgendwie anzunähern. Sagen wir, das ist also in der Nanosekunde. Einmal in der Nanosekunde könnte gerechnet werden. Versuchen wir also, uns vorzustellen, das ist nur einmal in der Sekunde. Das ist besser vorstellbar für den Menschen. Hat irgendjemand eine Vorstellung, wie lange es dauern würde, einen Computer neu zu starten, wenn er nur einmal in der Sekunde rechnen könnte? So mit einem State-of-the-Art-Betriebssystem, ohne dass ich jetzt in die Betriebssystemdiskussion an der Stelle einsteigen möchte. Aber der Neustart eines Computers mit allen Instruktionen, die das braucht, wenn der normalerweise 5 Minuten booten würde. Ein Quartal? Das ist jetzt ein Quartal von was? Von einem Jahrhundert oder? 20 Jahre? Nee, viel zu kurz. Also es sind 32.000 Jahre. Ja. Das ist eine zeitliche Dimension, die überhaupt nicht vorstellbar ist. So, wenn man versucht, sich also dieser Milliardstel Sekunde irgendwie anzunähern. Aber was heißt das für die, welche Relevanz hat das für uns? Irgendwie ist ja total egal, wie schnell der getaktet ist, könnte man meinen. Aber bleiben wir bei diesem Beispiel, wenn jetzt heute jemand an der Börse arbeitet und in den Hochfrequenzhandel zum Beispiel einsteigt. Ich weiß nicht, wer von euch sich mal damit beschäftigt hat, wie Hochfrequenzhandel funktioniert. Aber wenn ihr heute irgendwo sehr gut angebunden über so Mikrowellenrichtfunk oder über eine Glasfaser in der Nähe einer Börse sitzt und im Hochfrequenzhandel tätig seid, dann kann man zum einen da ganz extrem viele Profite machen und auf der anderen Seite kauft man etwas und verkauft das wieder innerhalb von 1 bis 2 Handvoll Nanosekunden. Das ist die zeitliche Dimension, die der Computer als Technologie ermöglicht hat oder eröffnet hat und in der andere Menschen dann in der Realität, die um uns umgibt, irgendetwas machen. Wir können also überlegen, ich persönlich, wenn ich jetzt als Laie darüber nachdenke, ich frage mich, kann der Wert von Weizen, von dem vielleicht irgendjemand abhängt in der dritten Welt und wo der Preis darüber entscheiden wird, ob dieser Mensch morgen etwas zu essen haben wird, kann der Wert dieses Weizens sich innerhalb von 1 bis 2 Handvoll Sekunden so stark verändern, dass es sich jetzt lohnt, dass da irgendwo Leute sitzen und das handeln? Für mich als jemand, der mit Wirtschaft gar nichts zu tun hat, klingt das schon irgendwie abwegig. Weil dieser Zeitraum so klein ist, was soll da groß passieren? Also ich finde das schon irgendwie komisch, aber wir bewegen uns ja in einer ganz anderen Zeit. Selbst wenn das nur 1 bis 2 Handvoll Sekunden wären, würde das ja übertragen bedeuten, dass dieser Börsenhändler 30.000 Jahre vor Christus den Computer hätte booten müssen, um diese Transaktion irgendwie auszuführen. Aber das ist nicht so, sondern der hat ihn 5 Minuten vorher gebootet und der handelt in dieser zeitlichen Dimension, die überhaupt nichts mit der Realität um uns herum zu tun hat. Und das ist ein ganz großes Problem, denn das ist das, in was der Fortschritt, der die Welt um uns herum verändert, getaktet ist. Das ist der Takt der Welt heute. Und der hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Mit dem, auf was wir biologisch oder geistig oder wie auch immer vorbereitet sind. Und genauso ist das Volumen ein Riesenproblem. Ja, an dieser Stelle zeige ich euch jetzt gerade mal, wie weit wir hier so sind. Sekunde, mal gerade diese Einblendung hier oben noch. Die Seite ist leider weg, ich muss sie mir jetzt mal aus dem Archive ziehen. Das sind Statistiken, die sind, glaube ich, von 2014 etwa. Also es ist eine Hochrechnung von verschiedenen Datenquellen. Und wir können sehen, ich habe jetzt knapp 2000 Sekunden gesprochen, also ein bisschen mehr über eine halbe Stunde. Und wir können sehen, dass in dieser Zeit, also die, wie viele E-Mails das sind, ohne jetzt unhöflich zu sein, will ich da gar nicht hingucken. Es sind ein paar Dutzend Milliarden wahrscheinlich, sind ohne Ende Likes, also auch die Zahl der Likes auf Facebook wandert schon aus diesem vorgesehenen Rahmen da irgendwie raus. Die WhatsApp-Nachrichten, all das, das wächst und wächst und wächst. Das sind alles Menschen, die irgendwo um uns herum auf der Welt miteinander kommunizieren, die sich austauschen, die Handel treiben oder sich über die trivialsten Dinge austauschen. Irgendwo da drin steckt Bibis Beauty Palace. Und ich will gar nicht wissen, welchen Anteil das hätte, aber ich hoffe, es fällt nicht zu sehr ins Gewicht. Aber das sind Menschen, die kommunizieren. Das sind alles, das ist der Fortsatz von Gutenbergs Buchpresse, die vor 600 Jahren eingeführt wurde. Das ist das Niveau, auf dem Menschen entweder autobiografisch arbeiten oder Zugriff zu Wissen bekommen. Das ist vollkommener Wahnsinn. Wir können sehen, dass in der Zeit hier oben sind 4,8 Millionen Stunden YouTube-Videos geschaut worden. In den etwas mehr als 20 Minuten, die ich hier spreche. Das ist total abgefahren. Ich weiß nicht, wer von euch in den letzten paar Jahren irgendwas lernen wollte. So, also entweder man geht zu Instructables, wenn es vielleicht ein bisschen so der technischere Ansatz ist, oder man sucht erstmal bei YouTube. Und man wird für alles, was man lernen will, egal was es ist, mindestens 10 Leute finden auf YouTube, die das erklären. Und das dann auch noch in allen möglichen Sprachen oder auf die Art und Weise, die man versteht. Stricken zum Beispiel ist da so ein ganz tolles Beispiel. Ja, meine Frau strickt ja sehr viel. Wir haben so eine Strickgruppe, die sich einmal in der Woche bei uns zu Hause trifft, aber die stricken alle irgendwie unterschiedlich. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viele unterschiedliche Techniken zum Stricken gibt. Und wenn man jetzt Stricken lernen will, habe ich gelernt, ja, ist ganz kompliziert unter Umständen, bis man die Stricktechnik gefunden hat, die mit der eigenen Feinmotorik irgendwie gut funktioniert. Also da gibt es welche, die funktionieren besser und andere funktionieren halt gar nicht. Und das ist sehr individuell. Ja. Und dann kann man jetzt bei YouTube schauen, es gibt alle diese Techniken und noch viel mehr bei YouTube. Genauso wie man alles andere lernen kann. Ich bin groß geworden, hatte ich ja gesagt, da auf dem Land irgendwo in Hessen, in einem Ort mit 3.500 Einwohnern. Ich habe irgendwann, daran erinnere ich mich auch noch, in meiner Kindheit im Fernsehen einen Menschen gesehen, der Origami gefaltet hat. Und ich habe damals gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Und niemand hat den VHS-Rekorder mitlaufen lassen. Das war also verlorenes Wissen. Ja, ich konnte das nicht nochmal anschauen. Und ich hatte drei Optionen, das jetzt zu bekommen oder dieses Wissen zu erlangen. Ich habe alle Leute gefragt, die ich kannte. Und keiner kannte Origami. Außer die, die das gesehen hatten und sich geärgert haben, dass niemand den VHS-Rekorder angemacht hat. Oder ich konnte in die Gemeindebücherei gehen, da gab es ein paar tausend Bücher, aber vieles war so Konsalik oder Rosamunde Pilcher oder so, aber ganz wenig Sachbücher und schon gar kein Origami. Oder ich konnte mich dann auf eine für mich in diesem Alter weite Reise begeben, mich in den Bus setzen, nach Wiesbaden fahren, in die Landesbibliothek gehen. Und in der Landesbibliothek, in diesem ehrwürdigen Saal mit verschiedenen Stockwerken voll Regalen oder so oder aus dem Archiv mir irgendein Buch über Origami ziehen lassen. Aber das war für mich vor 25 Jahren oder so die Welt der Möglichkeiten, wenn ich mich mit Origami beschäftigen wollte. Heute kann ich alles an Origami auf YouTube finden oder irgendwo anders. Da gibt's Leute, ich habe mal einen kennengelernt, der verdient sein Geld mit Origami-Videos. Ist auch interessant. Ja, also, wenn man das gerne macht, geht es ja wahrscheinlich gar nicht besser. So, und ich möchte auch gar nicht wissen, wie viele neue Origami-Dinge entstanden sind, weil auf einmal Menschen sich gegenseitig Input liefern können. Das klingt jetzt vielleicht auch wieder total trivial, aber das betrifft ja nicht nur Origami oder Stricken, sondern das betrifft alles andere halt irgendwie auch. Wir haben einen 16-jährigen Sohn zu Hause, der erinnert mich auch immer sehr stark an mich, der wächst auf als Jugendlicher und interessiert sich ständig für alle möglichen Dinge, die so an ihm vorbeikommen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie das bei mir damals war. Man kriegt so Impulse irgendwie und dann interessiert man sich dafür und dann will man das für irgendwie 2-3 Wochen oder vielleicht ein bisschen kürzer oder länger irgendwie wissen und fängt an, sich damit zu beschäftigen. Und dann kommt das Nächste vorbei und so nimmt man alle möglichen Dinge mit. Und irgendwann findet man Dinge, die einen wirklich interessieren, die bleiben dann ein bisschen hängen oder so. Aber wenn ich mit dem heute rede, wenn der zu mir kommt und der hat alle möglichen spannenden Sachen, die ihn ständig interessieren, dann kann ich eigentlich nie mitreden. Das Beste, was mir meistens einfällt, ist, dass ich sagen kann, oh, ich kann mich dumpf dran erinnern, irgendwann habe ich mich dafür auch mal interessiert oder fand das auch mal spannend. Und dann versuche ich irgendwo zu kramen in meinem Gedächtnis, was ich davon noch weiß und da ist ganz wenig hängen geblieben. Aber der ist in der Tiefe in diesen Themen unterwegs, die hätte ich niemals mir erschließen können in dem Alter. Der schaut sich alles an, was er dazu findet, innerhalb von kurzer Zeit. Der braucht ja nur ein paar Tage Interesse. Und dann liest er die Wikipedia-Einträge, alles, was verlinkt ist auf dem Wikipedia-Eintrag. Der liest alle möglichen anderen Artikel dazu. Der guckt das, was er bei YouTube findet, dazu. Und ich weiß nicht, was er sich sonst noch alles reinzieht. Aber der bekommt für alle diese Themen eine Tiefe, die mir in meiner Generation vollkommen verwehrt geblieben ist. Und das ist doch verrückt, das ist doch eine Riesenchance. Das ist doch so ein Potenzial für die Lösung von Problemen in einer Welt, in der wir alle nur noch 500 Millisekunden voneinander separiert sind über das Internet. Aber wie gehen wir damit um und was machen wir daraus? Sind wir bereit, überhaupt dafür damit umzugehen und kann man damit überhaupt umgehen? Ist ja auch eine interessante Frage, wenn sich das alles so schnell entwickelt und wir auf der anderen Seite nur alle 4 Jahre wählen gehen und zum Beispiel einen politischen Impuls, einen regulatorischen Impuls irgendwie geben mit unserer Stimme in diesem demokratischen System. Kann das überhaupt funktionieren oder sind das nicht Parallelwelten, die sich da irgendwie entwickeln? Und das sind ja quasi Sachen, die fast nur einfach sind. Der Umstand, dass ich alles lernen kann, ist positiv besetzt, würde ich mal sagen. Da gibt es wenig Nachteil, den das irgendwie mit sich bringt. Aber was machen wir mit anderen Technologien? Betrachten wir zum Beispiel das autonome Fahren. Was ist realistisch? So weiß vielleicht auch irgendjemand von euch besser als ich, aber sagen wir mal irgendwas zwischen 10 und 25 Jahren, Egal, wo man dann schaut in der Welt, wird es dauern, bis autonomes Fahren alles andere irgendwie ablöst. Ich habe eine Zeit lang gedacht, das ist eher ein bisschen mehr so Richtung 15, 20, 25 Jahre. Aber wenn man überlegt, weiß nicht, wer von euch hat gesehen, dass jetzt die ersten Taxis rollen in Singapur, glaube ich, schon sagen, dass sie gerne auch nach Europa kommen möchten. Das ist nicht mehr lange weg. So, aber was bedeutet das für die Gesellschaft um uns herum? Ich finde das ja sehr praktisch. Da sind ganz viele tolle Dinge drin. Weniger Autos auf den Straßen, weniger Unfälle irgendwie. Endlich kann ich flexibel, auch ohne dass ich ein Auto besitzen muss, sehr wahrscheinlich über diese Share Economy, die darum entstehen wird und die Vernetzung all dieser Komponenten, werde ich sehr effizient von einem Ort zum nächsten transportiert werden. Aber was machen wir mit den Menschen, deren Arbeitsplatz das abschafft? Es gibt ja in den USA zum Beispiel gerade eine ganz interessante Debatte ums bedingungslose Grundeinkommen, die auch da jetzt gerade irgendwie aufkeimt, am letzten Ort, den man sich so hätte vorstellen können. Aber sie hält da gerade irgendwie Einzug und die Ausgangsgrundlage für diese Debatte ist der Umstand autonomer Fahrzeuge. Und da gab es auf Medium.com vor ein paar wenigen Monaten einen Artikel, der sich damit beschäftigt hat, wie autonomes Fahren Amerika verändern wird. Und da haben die so eine Untersuchung gemacht, erstens, wie viele Jobs überhaupt davon abhängen. Und das sind etwas mehr als 8 Millionen Jobs, die von Lkw-Industrie abhängen. Also Leute, die Lastkraftwagen fahren, Menschen, die den Leuten was zu essen kochen, die Hotelzimmer bereitstellen, die sich um die Fahrzeuge kümmern, alles Mögliche. Das sind 8 Millionen Jobs, die an dieser Komponente der Logistik dranhängen. Und dann gibt es auf der anderen Seite eine Betrachtung, wie diese Jobs verteilt sind. Und dann gibt es so eine Karte, die kann man sich da anschauen. Und auf der Karte ist zu sehen, dass in mehr als der Hälfte der Bundesstaaten in den USA der Lastkraftwagenfahrer der häufigste Beruf ist. Das sind wirklich viele. Und wenn man das jetzt vergleicht mit den anderen Bundesstaaten, in denen das nicht so ist, wird man sehen, dass in ganz vielen dieser anderen Bundesstaaten der Softwareentwickler der häufigst vertretene Beruf ist. Und das irgendwie paradox, weil die beiden überhaupt nicht miteinander reden, die aber total eng beieinander sind, weil der eine den anderen abschafft, ohne dass es irgendein Forum gibt, irgendeine Strategie dafür, wie man die beiden miteinander in einen Dialog bringt, wie die beiden mal darüber reden, was sie von der Zukunft wollen, damit man dann vielleicht überlegt, wie die Gesellschaft umgebaut werden muss, damit das funktionieren kann. Ich meine, ihr wisst das selbst, man kann denen jetzt nicht sagen, sorry, wir brauchen dich nicht mehr als Fahrer, aber wir haben einen Job als SAP-Berater. Oder du kannst ja jetzt Softwareentwickler werden oder irgendwas in der Art. Das wird dir nicht funktionieren. Auch da weiß ich nicht, wie es euch geht, aber ich bin jetzt schon gefühlt echt lange mit Computern unterwegs, mich überfordert das trotzdem heute. So, also gefühlt entstehen so viele neue Programmiersprachen und irgendwelche Frameworks, in denen Leute Sachen entwickeln, dass ich gar nicht mehr hinterherkommen kann. Es sei denn, ich würde mich echt mit gar nichts anderem mehr beschäftigen. So, und genauso ist das für alle mögliche andere digitale Technologie, die um mich herum entsteht, wo ich heute schon mit Ende 30 so ganz oft den Eindruck habe, ich komme gar nicht mehr mit. Aber was ist mit all den anderen Leuten, die genauso davon abhängen um uns herum, deren Leben das ganz genauso beeinflusst und die wirklich gar nicht verstehen, auf was sie sich da einlassen und womit sie überhaupt konfrontiert sind? Betrachten wir vielleicht eine andere Technologie, die ähnlich gravierende Folgen haben wird. Was ist so mit dem ganzen Thema rund um 3D-Druck? So unten steht ein 3D-Drucker, es gibt FabLabs, Makerspaces, was weiß ich hier in Berlin, so ihr alle habt garantiert schon einen gesehen. Das ist total wunderbar. Auf einmal kann jede Idee, die heute jemand hat, selbst jemand, der 10 ist und jemanden findet, der ihm irgendwie erklärt oder hilft, ein Modell zu entwerfen oder wie man das Modell aus dem Thingiverse runterlädt und auf die Karte kopiert, damit man das dann unten ausdruckt oder so. Ja, das können Kinder heute irgendwie schon. Es entstehen so viele 3D-Drucker der unterschiedlichsten Arten, die für Schulen gemacht werden, für Kinder, die möglichst einfach zu bedienen sein sollen, alles mögliche andere. Jeder, der heute eine kreative Idee hat, kann die also sofort umsetzen, ohne dass er dafür irgendeine Firma für Spritzgusstechnik oder so finden muss, die ihm einen Prototypen macht. Die ganze Hürde, die vorhanden ist, ist so niedrigschwellig. für die Umsetzung von innovativen Ideen. Das ist total verrückt. Und das ist ein Riesenpotenzial. Aber es passiert ja noch abseits davon was, dass wir hier unten oder wo auch immer ein bisschen Plastik drucken können. Ich habe gerade, wir haben sowas ja auch draußen, ich lebe ja in Brandenburg mittlerweile, da haben wir auch einen 3D-Drucker. So, wir haben Materialien, die für konventionelle 3D-Drucker laufen, mit denen man heute leitfähige Sachen drucken kann. Ich kann magnetische Dinge drucken, ich kann Sachen mit Holz oder mit Holz drin drucken oder mit irgendwelchen Metallen drin drucken, Sachen, die rosten, weil es dann schön antik aussieht oder wer auch immer sowas braucht. Ja, aber alle möglichen Dinge. Aber wir können noch nach China gucken, da werden Häuser gedruckt zum Beispiel. Es gibt so eine chinesische Firma, die ist spezialisiert darauf, Häuser zu drucken. Gibt es auch Videos bei YouTube, falls ihr mir das jetzt nicht glaubt. Ja, die nehmen eingestampfte alte Häuser, also den Bauschutt alter Häuser, der aufgearbeitet wird zu dem Material, das verdruckt wird. Und damit können Strukturen entstehen, die keiner, der mit Stein und Mörtel irgendwie ein Haus bauen möchte, bauen kann. Da sind ganz andere Strukturen möglich, die erdbebensicher sein können, in irgendeiner anderen Art und Weise energieeffizient sind oder was auch immer. Das ist vollkommen verrückt. Und diese Firma, gibt so ein Video, die haben irgendwann mal, das sind Drucker, die sind so groß wie Fabrikhallen, die bauen dann so nach dem Baukastenprinzip, die haben 10 Häuser in 24 Stunden gedruckt und so eine ganze Siedlung innerhalb von 24 Stunden entstehen lassen. Was bedeutet dieses Potenzial zum Beispiel für die Wellblechhütten in Slums auf dieser Welt? Was würde das bedeuten in einer Zeit wie in diesem und im letzten Jahr, in dem wir alle irgendwie Probleme haben, weil zu viele geflüchtete Menschen auch vollkommen logisch auf einmal hier ankommen und kein Platz für die da ist? Wenn wir vielleicht ein paar Jahre weiter wären und total kurzfristig darauf reagieren könnten, adäquat Häuser zu bauen für total wenig Geld, anstatt irgendwo Containersiedlungen hochzuziehen. Da ist ein Riesenpotenzial drin. In China wird das irgendwann dazu führen, auch das ist das, was diese Firma quasi als nächstes plant, dass diese Roboter, also die Maschinen quasi ein Stockwerk drucken und sich dann an diesem Stockwerk selbst hochziehen, um dann darauf das nächste Stockwerk zu drucken. Das ist das, wohin das in den nächsten Jahrzehnten irgendwie führen wird, dass vollkommen autonom Häuser gedruckt werden, die so hoch sein sollen, wie man das möchte, ohne dass das wirklich noch Menschen brauchen wird. Vielleicht kommt es auch nicht so weit, das weiß man ja alles nicht, aber das ist definitiv das, was drin ist. Und wenn man es noch ein bisschen verrückter will, dann schaut man sich im biomedizinischen Sektor um. Wir können heute schon Adergefäße zum Beispiel drucken, die transplantiert werden können. Das wird früher oder später dazu führen, dass sowas wie der Aderwechsel, falls man neue braucht, weil man irgendwie zu viel Cholesterin, wobei ich weiß gar nicht, ob das noch zeitgemäß ist und stimmt, aber falls man zu viel geraucht hat vielleicht zum Beispiel, dann kann man sich einfach gewisse Adergefäße austauschen lassen, so wie bei Autos heute der Kabelbaum getauscht wird. Und wenn man dann guckt, an was geforscht wird, dann sind es definitiv transplantierfähige Organe zum Beispiel. 7 bis 10 Jahre sind die Prognosen von Menschen, die daran arbeiten, die es noch brauchen wird, bis wir ein transplantierfähiges Herz drucken können. Aus organischen Materialien. Zugeschnitten auf den DNA-Fingerabdruck von demjenigen, der das kriegen soll. Das wird der Körper nicht mehr abstoßen, weil er sich damit nicht verträgt. Oder was auch immer. All diese Unverträglichkeiten, die wird es gar nicht mehr geben. Aber was heißt das im Umkehrschluss? Das bedeutet zum Beispiel, dass in einem der Felder, in dem heute natürliche Verknappung über Leben und Tod entscheidet, die natürliche Verknappung nicht mehr stattfinden wird, sondern wir nur noch so etwas erleben werden wie künstliche Verknappung. Und möchten wir das? Das heißt doch eigentlich, dass die Frage, die das aufwirft, die Frage um Copyright ist. Das ist doch das, auf was es hinausläuft in der digitalen Gesellschaft. Nicht die Frage danach, ob ich ein Lied oder einen Film oder irgendwas anderes kopieren darf, ohne dass ich es ja jemand anderem wegnehme, sondern die Frage, ob ich jemand anderem ein Herz vorenthalten darf, das der bräuchte, um zu überleben, wenn ich es nicht jemand anderem wegnehmen müsste, sondern wenn, und auch das beschreibt Rifkin extrem gut, wenn das alles darauf hinausläuft, dass wir uns in eine Null-Grenzkostengesellschaft entwickeln. Eine Gesellschaft, in der es vielleicht noch Geld kostet und Aufwand bereitet, eine Sache einmal zu erfinden, einmal zu schaffen, in der es aber keine Grenzkosten, also keine Kosten mehr für die Reproduktion von etwas haben wird. Denn ein gedrucktes Teil ist genauso wie sich Musik zu kopieren oder so. Dass der Datenspeicher und das, die Datenleitung, die das irgendwie braucht und all das, die Energie, den Strom oder so, das ist vernachlässigbar, vollkommen vernachlässigbar. Das tendiert alles gegen Null. Versuchen wir also nochmal den Schritt zurück zu dieser dritten industriellen Revolution. Das ist ja, wird umso wahrer, je näher wir uns annähern an die anderen Teilrevolutionen, die das Ganze mit sich bringen muss. Die logistische Komponente zum Beispiel ist eine, die ganz inhärent mit sich kommt, denn das Internet stellt auch die Logistik bereit. Und dann reden wir schon seit Jahren oder Jahrzehnten über die Energiewende. Und das ist diese andere Energieproduktionskomponente, die das Ganze eigentlich braucht, damit es überhaupt erst zu einer industriellen Revolution werden kann. Und das ist dann der Zeitpunkt, an dem wir nicht mehr wie jetzt in diesem Anfang sind, also an dem Auslaufen aus der alten industriellen Revolution am Anfang dieser neuen, sondern in dem das dann richtig anziehen wird und das Ganze eine ganz andere Geschwindigkeit bekommt. Und während das alles weiter in Gigahertz so vor sich hintaktet und sich um uns herum entwickelt, haben wir überhaupt keine wirkliche gesellschaftliche Debatte dazu. Wir reden weder darüber, was das für Arbeitsmärkte bedeutet, noch reden wir zum Beispiel darüber, dass das alles hier, wir reden ja, ich habe viel über Demokratisierung geredet, aber das ist ja keine Demokratisierung. Also da wird Wissen demokratisiert, aber da wird nicht Infrastruktur demokratisiert. Das ist zweite industrielle Revolution, weil hier hinten dran fünf Firmen stehen oder so, denen alle diese Logos gehören und die diese Services anbieten. Das ist ein bisschen wie die katholische Kirche unserer Zeit. Die nutzen die Buchpresse gerade, um ihre Macht weiter auszubauen und noch größer zu werden. Aber das ist nicht die Natur einer dritten industriellen Revolution. Das ist nicht die Natur der Zukunft und nicht die Natur von dem, was das Internet eigentlich mit sich bringt. Jeder von euch, der sich ein bisschen mit dem Internet beschäftigt hat, so, ich bin ja Netzwerker irgendwie auch so, das ist ein dezentrales System und das funktioniert nur, wenn es dezentral ist. Vor IP sind alle Menschen gleich. So, das ist das, was mich am Internet funktioniert. Das ist Netzneutralität. Aber das kann auch nur funktionieren, wenn es eben nicht ein Anbieter ist für alle, sondern wenn es neutrale und offene Konditionen gibt, zu denen alle möglichen Anbieter am Markt agieren können. Und das ist das, worauf wir doch irgendwie hinarbeiten müssen. Das ist wahrscheinlich die größte ethische Herausforderung für unsere Zeit, dass wir zumindest, was die Wirtschaft angeht, sicherstellen müssen, dass nicht diese fünf Firmen, die es geschafft haben, früh genug richtig zu investieren und alles Mögliche aufzukaufen, dass die nicht so mächtig bleiben und noch mächtiger werden, wie das heute der Fall ist, sondern dass wir das, so wie wir die katholische Kirche abgeschafft haben oder zumindest einen Gegenentwurf dazu ins Feld geführt haben, dass wir auch dazu einen Gegenentwurf ins Feld führen. Dass nicht aus eins zwei wird, sondern aus fünf irgendwie ein Vielfaches. Das wäre doch deutlich robuster. Und auch dazu müssen wir nur überlegen, mit was beschäftigen wir uns seit ein paar Jahren irgendwie noch? Was sind noch so die problematischen ethischen Themen? So fällt mir als erstes Edward Snowden und die NSA ein und all die Geheimdienste, die all das, was hier kommuniziert wird, irgendwie auch wissen wollen und wissen. Auch die sind ja nicht zufällig da. Das ist auch wichtig zu verstehen, glaube ich. Was sind Geheimdienste? Geheimdienste sind Mechanismen, die geschaffen wurden, um das Herrschaftswissen einer bestimmten Gruppe gegenüber allen anderen irgendwie zu sichern. Um sicherzustellen, dass eine Gruppe besser informiert ist als die andere oder alle anderen Gruppen. Und so gibt es Geheimdienste von Firmen, genauso wie die CDU zum Beispiel bis vor ein paar Jahren noch einen eigenen Geheimdienst unterhalten hat. Kann man nachlesen, gibt es ein total gutes Buch zu. Ist vollkommen paradox, aber ist so. Ist eine ganz normale Sache als Institution, dass man sich irgendwie so eine Art Geheimdienst schafft, wenn man an der eigenen Machterhaltung arbeiten möchte. Und wir kommen aus einer Zeit, in der wir definiert waren über Exklusivität. Wir sind die Deutschen irgendwie gegenüber allen anderen. Aber auf einmal jetzt sind wir ja auch schon mehr so Europäer, würde ich mal hoffen. Oder sind wir überhaupt nur das? Ich denke ja immer, ich bin Mensch. Volker Pispers hat das mal so schön gesagt, dass er immer so sehr Mensch ist, dass er so wenig Zeit hat, Deutscher zu sein. So. Das stimmt doch irgendwie. Jeder, der aufwächst mit dem Internet, so welche Rolle spielt für irgendeinen von uns zumindest für mich und für die meisten von euch wahrscheinlich auch, aber welche Rolle spielt denn überhaupt, ob ich hier in Deutschland bin oder irgendwo anders? Ich kann mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen. Außer, dass ich weiß, dass ich total privilegiert bin und tierisches Glück hatte. Aber damit kommt ja auch irgendwie Verantwortung. Aber ansonsten hat das doch keine wirkliche Relevanz. Für meinen Sohn hat das noch weniger Relevanz, denn der wird in einer ganz anderen Welt groß, die noch vernetzter ist, von viel früher an. So, und wo ist also der Kontext zu den Geheimdiensten? Die Geheimdienste kommen aus einer anderen Zeit, die kommen aus einer Vergangenheit, in der man sich so exklusiv definiert hat. In der es darum ging, dass Deutschland oder die Amerikaner oder wer auch immer oder die CDU eben so ihren Vorteil gegenüber allen anderen aufrechterhalten musste und schützen musste. Besser informiert sein und damit im entscheidenden Vorteil zu sein. Und jetzt entwickeln wir uns in eine Zeit, in der vor IP auf einmal alle Menschen gleich sein können. In der dieser Unterscheider so gar nicht mehr da sein muss. Und dann ist doch total normal, dass all diese Geheimdienste gerade voll aufdrehen, um sicherzustellen, dass sie irgendwie möglichst stark am Steuerknüppel dieser Entwicklung bleiben. Und um ganz sicher auch einige dieser Entwicklungen zu verhindern. Um sicherzustellen, dass es eben nicht so disruptiv wird, wie die Buchpresse für das Herrschaftswissen oder das Hoheitswissen der katholischen Kirche wurde. Aber ich glaube, unsere Verantwortung, die Verantwortung unserer Generation, ist, dass wir genau das durchsetzen müssen. Und das ist doch im Endeffekt auch das, um was es beim Hacker im weitesten Sinne irgendwie geht. Die Welt verstehen und aus Technologie irgendetwas machen, was damit gar nicht gedacht war, damit es besser wird, Dinge besser machen, Dinge reparieren, Sachen fixen. Auch das ist ja eine ethische Angelegenheit. In der Welt, in der allen mittlerweile klar ist, wie wenig Rohstoffe wir eigentlich haben und dass wir früher oder später da in einige Probleme kommen werden, in dieser Welt ist Reparieren und das Verbessern von Dingen auch eine ethische Handlung und etwas, was einen moralischen Charakter trägt. Diese Kultur, in der wir uns also bewegen, ist mittendrin in dieser Entwicklung und trägt eine ganz entscheidende Rolle. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass das, was wir hier sehen, das Individuum ist, das sich manifestiert. Und das Individuum heute, ihr alle, jeder einzelne von euch, hat mehr Macht als jemals zuvor. Mehr Reichweite als jemals zuvor. Mehr Möglichkeiten, irgendetwas zu bewegen mit einer Handvoll Leuten, was vorher alle für unmöglich hielten. Irgendetwas Neues zu erdenken, eine Idee zu haben und die umzusetzen. Ganz niedrigschwellig. Aber das bedeutet, dass wir auf der anderen Seite das schützen müssen. Ich will vielleicht noch mal auf eine Sache zurückkommen. Ich hatte ja hier diesen Slide hier ganz am Anfang. Das ist ein Plakat, das angelehnt an ein anderes Plakat. Ich zeige euch mal, wie das Original aussieht. Das ist das Originalplakat zu diesem Aufmacher für heute Abend. Und das ist ein Werbeposter aus der zweiten industriellen Revolution. Das ist etwa 1925 oder 1927 gedruckt in diesem Zeitraum. Wir sehen hier unten Deutsche Hollerith Maschinengesellschaft mit beschränkter Haftung. In Berlin-Lichterfelde, gar nicht weit von hier. Und dort gab es die Hollerith Maschinengesellschaft, die Weltmarktführer war für Lochkartensysteme. Es gab genau genommen nur einen weiteren Konkurrenten, die Firma Bull aus Frankreich, aber die wurden aus dem Markt gedrängt. Und die Firma Hollerith hat in USA und in ganz Europa alle möglichen Institutionen beliefert mit Lochkartensystemen. Denn irgendwann, Ende des 19. Jahrhunderts, da sollte in den USA eine Volkszählung stattfinden und irgendwer hat festgestellt, dass die Auszählung der Informationen länger dauern würde als der Zeitraum bis zur nächsten Volkszählung. Also haben die sich gedacht, das geht ja gar nicht, wir brauchen also irgendwie eine Maschine. Und dann kam der pfiffige Ingenieur Hollerith hier in Deutschland auf die Idee, diese Maschine zu bauen. Und so fing das irgendwann mal an. Und dann wurden diese Maschinen überall ausgerollt. Die meisten Kirchen hier in Europa hatten solche Maschinen, um ihre Mitglieder zu verwalten. Die meisten deutschen Behörden oder europäische Behörden hatten solche Maschinen, um Bürger zu verwalten, Statistiken zu verwalten, Informationen darüber, wer wo wohnt, welche Berufe die Leute haben, alles Mögliche wurde erfasst. Gar nicht so unähnlich dem, wie das heute so ist. Und dann entsteht diese Idee hier oben von Übersicht. Ich meine, das Auge kennt ihr ja auch alle. So, das ist von 1923. Da haben die dieselben Ideen gehabt wie heute. Übersicht, wissen, was abgeht in dieser Fabrik. Und so ein bisschen ironischerweise mit diesem qualmenden Schornstein war es dann 10 Jahre später, dass die Firma Hollerith angefangen hat, Geschäfte zu machen mit den Nazis. Genau genommen ist es eigentlich die Firma IBM, zu der die Firma Hollerith gehört. Und man hat Geschäfte gemacht mit den Nazis und die Nazis beliefert mit Lochkartenautomaten. Und auf einmal beantwortet sich diese Frage, die ich mir nie gestellt habe, als Jugendlicher. Ich habe irgendwann auch diese Phase gehabt, in der ich mich mit dem Holocaust auseinandergesetzt habe. Wo kamen denn eigentlich die Listen her mit Menschen, die deportiert werden sollten? Die kamen aus einer Sortiermaschine. Und im Endeffekt sind hintendran Datenbestände aus Lochkarten. In jedem Land, das die Nazis überfallen haben, es gibt ja diesen Witz, dass immer der Dresdner Bankwagen vorne dran gefahren ist, um das ganze Gold einzusammeln. Aber es war nicht der Dresdner Bankwagen ganz vorne. Ganz vorne war irgendein Wagen, der die Lochkarten eingesammelt hat. Die Nazis konnten in ganz Osteuropa, in den Ländern, in denen sie diese überfallen haben, die Lochkarten einsammeln. Und die wussten, wer wo wohnt, wer welche Berufe hat und vor allem auch, wer welcher Konfession angehört. Das sind alles Informationen, die standardisiert, weil Hollerith oder die IBM der Marktführer war, die überall standardisiert im selben Format vorlagen. Die konnte man einfach alle nach Berlin bringen und hier gab es ganze Gebäudekomplexe, in denen diese Karten sortiert wurden. Die konnten einmal eingelesen werden und dann ist das Deportieren von Menschen nur noch ein Sortiervorgang entfernt. Wir können also auch sehen, dass in dieser Frühzeit von Computerisierung, von der Idee von maschineller Datenverarbeitung, wir ein wunderbares Beispiel in der Geschichte haben dafür, was passiert, wenn man diese Technologie gegen die Menschen richtet. Wenn niemand diese Möglichkeit für Datenverarbeitung gibt, wäre das vielleicht, zumindest in diesem Maßstab, wie wir es geschichtlich kennen, wäre das erstmal eine Vorstellung von ein paar Verrückten gewesen, die aber so gar nicht praktikabel gewesen wäre. Zumindest nicht in dieser Dimension. Aber das konnte automatisiert werden. Und dann auf einmal sehen wir, dass vielleicht auch das noch als kurze Anekdote, Menschen auf die Idee kommen, Datenbanken zu bauen. In dem Fall ist das ein Architekt, der sich überlegt, dass hier in Berlin, es wurde nie umgesetzt, aber hier in Berlin sollte ein Turm entstehen. Ein rundes Gebäude und in diesem Gebäude sollte jedes Geburtsjahr eine Etage bekommen. Und dann so kuchenförmige Räume auf dieser Etage für jeden Geburtsmonat, 12 Stück. Und in diesen Räumen hätte es einen Schrank gegeben und in diesem Schrank wären alle Lochkarten gewesen zu den Menschen, die an diesem Tag, in diesem Jahr geboren sind. Sowas wurde überlegt, damit man ein Zentralarchiv hat mit allen Daten von allen Menschen, die diese Maschine erfasst hat, irgendwo. Für die totale Übersicht und die totale Kontrolle. Und heute, 80 Jahre später, redet niemand darüber im Geschichtsunterricht. Das ist nicht das, was wir behandeln in der Schule mit den Kindern, die irgendwie einen ganzen Tag auf WhatsApp, Facebook oder sonst wo unterwegs sind und die überhaupt nicht einschätzen können, was es unter Umständen bedeutet, dass sie alles über sich preisgeben. Und das ist dieses schwierige Spagat, weil eigentlich das, was hier preisgegeben wird, oft viel zu viel ist. Aber auf der anderen Seite ist das Preisgeben dieser Angelegenheit ja das, was alle so zusammenrückt. Und was dazu führt, dass wir heute so gut miteinander vernetzt sind und dass wir nur noch diese 500 Millisekunden voneinander entfernt sind. Und wie gehen wir damit um? Und ich glaube, der einzige Umgang, den wir damit haben können, ist, dass wir endlich anfangen müssen, als Gesellschaft uns damit auseinanderzusetzen. Ich bin jetzt schon ein klein bisschen über der Zeit, also ich weiß nicht, wir können gleich eine Pause machen, um dann auch ein paar Fragen zu machen, aber vielleicht noch ganz kurz der Blick nach vorne. Ich hatte ja gesagt, die Zeiträume werden immer kürzer. Und wir sind die Generation, die das erste Mal erleben wird, dass sich innerhalb unserer Lebensspanne eine solche fundamentale Entwicklung vollzieht. Wir sind groß geworden mit dem Personal Computer und wir werden irgendwann aus dem Leben scheiden, zumindest solange wir alle bei guter Gesundheit sind und ich hoffe, das ist der Fall. Aber wir werden wahrscheinlich aus dem Leben scheiden in einer Welt, in der es sowas wie künstliche Intelligenzen geben wird. Das heißt, eine dieser ganz radikalen Entwicklungsstufen, eine evolutionäre Stufe, wird sich innerhalb einer Lebensspanne vollzogen haben. Auch damit müssen wir irgendwie umgehen. Das wird nicht mehr lange dauern, egal wohin ihr schaut, irgendwie, ihr werdet ständig mit Deep Learning konfrontiert werden, mit Leuten, die sich über Technologien Gedanken machen, wie Maschinen noch schneller und effizienter lernen können, wie man Chips bauen kann, die noch effizienter sind, die kleiner werden. Wir sind jetzt so an der Schwelle in der Prozessortechnik zum Beispiel, in dieses Zeitalter von Nanophotonics, wo wir wegkommen von elektrischer Kommunikation, auch innerhalb dieser Komponenten, wo das alles Lichtwellenleiter sein werden. Damit wird eine ganz andere Fertigungsdichte möglich. Und damit erledigt sich dann auch die Frage, wie wir schnellere Prozessoren bauen können, denke ich. Im Moment bauen wir vielleicht ein bisschen in die Höhe, aber das wird eine andere Technologie sein, die in absehbarer Zeit Einzug halten wird. Und dann brauchen wir nur zu schauen, was die IBM zum Beispiel wieder macht. So, ihr kennt vielleicht alle Watson. Bei IBM, ja, benannt nach dem Herrn Watson, der 1939 noch einen Orden in Empfang genommen hat hier in Berlin von Adolf Hitler für seine außerordentlichen Verdienste im Namen des Reichs als Ausländer. Ja, auch das vielleicht noch als eine Anekdote, aber nachdem ist heute das Programm benannt, in dem die IBM ihre künstlichen Intelligenzen vorantreibt. Und da entstehen dann Chips wie True North zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob jemand davon mal gehört hat. Das ist der erste neuronale Chip, der vor, glaube ich, jetzt knapp anderthalb Jahren oder so auf den Markt kam, der von alleine lernt. Den muss man nicht mehr wirklich programmieren. Das ist ein Chip, der so aufgebaut ist, dass man möglichst viele dieser Chips einfach zusammenstecken kann, um sich ein neuronales Cluster zu bauen. Und das lernt dann. Und dem kann man irgendwie ein Video geben von einer Überwachungskamera und dann lernt das, dass das eine halt ein Fahrrad ist und das andere ist ein Auto und das dritte ist ein Mensch. Anhand der Muster, die unterschiedlich sind. Das kennt nicht das Konzept dahinter. Das kann keine inhaltliche Debatte darüber führen, was den Mensch vom Fahrrad unterscheidet oder so, qualitativ. Aber es lernt, das zu unterscheiden. Dieser Chip ist heute so groß wie eine Briefmarke und verbraucht irgendwie die Stromaufnahme von einem Hörgerät oder so. Wenn wir jetzt überlegen, wie schnell entwickelt sich das irgendwie alles weiter, dann ist doch vollkommen klar, dass innerhalb von ein paar Jahren oder vielleicht ganz wenigen Jahrzehnten, dass alles in eine ganz andere Dimension kommen wird. Und es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis dann Siri zum Beispiel nicht mehr irgendwo in einem Rechenzentrum weit, weit wegläuft. Das ist ja auch vernünftig, sondern die Auswertung eigentlich direkt auf dem Handy passiert. Weil da ein Chip drin ist, der intelligent versteht, was man eigentlich will. Und es halt nicht mehr den Algorithmus braucht, der irgendwo weit weg in einer riesen Datenmenge jetzt suchen muss oder auswerten muss oder verstehen muss, was man will. Es braucht keinen Programmierer mehr, der diesen Algorithmus entwirft, der versteht, was ich von dem Gerät will, sondern das Gerät lernt das von alleine, weil es mich kennenlernt. Aber was bedeutet das zum Beispiel für Überwachungstechnologie? Für den Umstand, dass in allen Zügen der Deutschen Bahn mittlerweile Kameras nachgerüstet werden und so. Was machen wir, wenn solche Kameras mit solchen Chips ausgestattet werden? Wenn auf einmal die Kamera weiß, ob es verdächtig ist, dass ich heute nicht da vorbeilaufe, obwohl ich das sonst immer tue. Oder zumindest darüber eine Entscheidung trifft. Das sind alles Dinge. Ja, ich versuche hier nur ein paar Sachen auch in den Raum zu stellen. Es gibt unendlich viele solcher Entwicklungen, die gerade stattfinden, um uns herum überhaupt, überall. Aber wir führen keine Debatte darüber, was das eigentlich bedeutet. Oder wir führen diese Debatte, aber wir schaffen es nicht, diese Debatte dahin zu bringen, wo sie eigentlich geführt werden muss. Und das ist zum einen die Mitte der Gesellschaft und das ist zum anderen die Politik. Und ich glaube, das ist für eine Frage nach der Ethik in der Zukunft, die größte Aufgabe, die wir alle haben. Dass wir dieser Verantwortung gerecht werden, die dieser Grad an Individualität heute mit sich bringt. Dass wir diese Verantwortung nicht mehr outsourcen können und wir verstehen müssen, dass wir, gerade wahrscheinlich der Großteil der Menschen, die heute hier sind und zuhören über den Livestream, dass wir in einer ganz speziellen Verantwortung stecken. Nämlich die Verantwortung tragen, anderen zu helfen, weil wir besser verstehen, was da gerade passiert. Weil wir einen besseren Zugang haben. Weil ähnlich wie, falsche Richtung, diese Hackerethik aus dieser Community kam, diese Community auch heute noch besser versteht, worauf das eigentlich hinausläuft. und was die Themen sind, die eigentlich adressiert werden müssen. Und damit würde ich sagen, jetzt erstmal genug geredet. Also an der Stelle, nehmt das mit. Ja. Nehmt mit, dass das nichts ist, was euch nichts angeht. Und was ihr an irgendwen abgeben könnt, sondern macht irgendwas daraus. Redet mit allen, die ihr kennt, drüber und überlegt euch, welche Verantwortung ihr tragt. Und wenn ein paar von euch das machen, dann reicht das vielleicht schon aus. Aber ruht euch darauf auch nicht aus. Also von daher dann erstmal, trotz dieser unerträglichen Hitze hier drin, danke für die Aufmerksamkeit und dann machen wir vielleicht jetzt eine kurze Pause und dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Ja.
Ja, dann machen wir jetzt, würde ich mal sagen, den Schluss. Gut. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Datengartens. Jetzt mit unserer Fragerunde. Ich habe hier ein Mikrofon. Damit werde ich zu euch rumkommen und zwar deshalb, damit auch eure Frage nachher auf dem Stream und auf der Aufzeichnung drauf ist. Ja, und ich würde jetzt an dieser Stelle einfach nochmal sagen, herzlich willkommen zum Datengarten und wir beginnen mit der Fragerunde. Okay.
Naja, ich würde in dem Zusammenhang eine Frage stellen, mit der ich mich auch tatsächlich beruflich befasse. Es wurde vorhin erwähnt, also die Bahn schafft 5000 Kameras an, war auch in den Medien zu lesen, gibt dafür einen Haufen Geld aus. Diese Kameras sind ja wahrscheinlich keine Dummies. Die nehmen auf. Wer verarbeitet das? Wie wird das verarbeitet? Gibt es dafür überhaupt eine Vision, welchen Sinn das Ganze überhaupt macht?
Gute Frage. Also ich kann für den Fall der Bahn jetzt nicht sagen, wie genau die Policy da ist. Ja, ich glaube aber, dass das ein klassisches Beispiel dafür ist, wo es ja gar keine wirkliche Transparenz gibt. Also wenn ich heute im Zug sitze und ein Passwort in den Computer eingebe oder ein Passwort auf dem Handy eingebe oder so, ich gucke schon immer, ist da jetzt eine Kamera? Ich meine, es ist sehr unwahrscheinlich, dass irgendeiner da sitzt und jetzt mein Passwort sich irgendwie anschaut oder so oder den PIN-Code von irgendwas. Aber auf der anderen Seite kann ich ja auch gar nicht ausschließen. Ich weiß weder, wer Zugriff hat auf diese Kameras, noch, wie du sagst, ob die aufzeichnen oder ob das so Round-Robin-mäßig alle 2 Stunden überschrieben wird, ja, so dass man nur im Ernstfall gucken kann, was da gerade passiert ist oder so. Ich weiß auch nicht, ob die vernetzt sind, ob es da Backups gibt, was auch immer. Und das ist wie mit ganz vielen anderen Themen heute ja auch, was den Thema Datenschutz angeht. Wir geben Daten preis. In dem Fall ist es, ich betrete den Zug und gebe Informationen über mich als Person her, von mein Bild, all diese Dinge, aber niemand macht mir gegenüber transparent, was mit diesen Daten passiert und von wem sie verarbeitet werden. Und ich glaube, dass das zum Beispiel, dieser ganze Themenkomplex, das ist ein Problem, das ist kein zeitgemäßer Verbraucherschutz, der da hinten dran steht. Das ist ja im Endeffekt ähnlich wie eine App auf dem Handy zu installieren und trotzdem nicht zu wissen, was mit den Daten passiert und wer die irgendwie verarbeitet. Und zu welchen Konditionen die an wen verkauft werden zum Beispiel. Und ich glaube, da bräuchte es auch ein ganz anderes Regulativ außenrum, das sicherstellt, ähnlich wie das vielleicht mal gedacht war mit dieser Steuererklärung auf dem Bierdeckel oder so, dass ich für alle möglichen datenverarbeitenden Systeme in meiner Realität um mich herum ganz einfach prüfen kann, wie die mit diesen Daten umgehen. Das ist natürlich ideal gedacht oder so und das wird die Bahn von alleine nicht machen, aber auf der anderen Seite ist das, glaube ich, klassisch so ein Beispiel, was der Gesetzgeber irgendwie machen müsste.
Eine Frage, du hast bei deinen Gigahertz-Vergleichen ein Beispiel gebracht aus der Finanzpolitik mit dem High-Frequency-Trading. Mhm. Und hast die Frage gestellt, kann der Wert einer Sache in Mikrosekunden sich verändern, der Wert einer Sache? Die Frage ist ja, ist das eine Sache des High-Frequency-Tradings? Weil du kannst dir natürlich genau dieselbe Frage stellen, als es das noch nicht gab, kann sich der Wert innerhalb von Minuten ändern. Also letztendlich, ja. Was du damit anfängst, Und ich nehme an, das war auch deine Absicht, aber letztendlich zieht sich das ja zu einer Frage hin, ja, nicht unbedingt Kapitalismuskritik, aber zumindest Kritik an dem bestehenden Börsensystem an sich nur auf die Spitze getrieben.
Also ich würde sagen, da ist relativ unmittelbar hinten dran auch eine Kapitalismuskritik. Ja, also ich glaube auch, dass das System so gar nicht mehr funktionieren kann. Ich glaube, Kapitalismus ist genauso ein Phänomen der zweiten industriellen Revolution, dass abgeschafft oder neu erfunden werden muss oder umgebaut werden muss. Die Frage ist ja ein bisschen, was ist Wert? Ja, und wie kann sich Wert auch verändern? Und da gibt es ja ganz viel Gesprächsbedarf. Ja, also ich habe 97 Abi gemacht und als ich aus der Schule raus bin, habe ich ein Buch gelesen, das hieß Wie wir arbeiten werden. Und das war dieser neue Bericht an den Club of Rome oder so damals, in dem beschrieben wurde, wie die Zukunft der Arbeit aussehen soll. Ja, also da wurden dann auch Fragen gestellt oder aufgebracht, wie welchen Wert generieren Mütter zum Beispiel, die Kinder zu Hause großziehen, die sich darum kümmern, dass ihre Kinder gut gebildet werden, dass sie ein gutes moralisches Gerüst bekommen und alle möglichen Dinge. Wir sind, das ist jetzt 20 Jahre her, da sind wir auch noch nicht wirklich weiter. Aber spätestens dann, wenn, und auch das bringt das ja alles mit sich, wenn wir keine Vollbeschäftigung mehr haben werden und es wird keine Vollbeschäftigung mehr geben. Das ist ja eigentlich auch gut so, weil mehr Leute wir alle könnten viel mehr Sachen machen, die uns wirklich interessieren, die unseren Neigungen entsprechen, die die Gesellschaft voranbringen, unabhängig davon, ob man das jetzt als klassisches Arbeitsverhältnis definieren muss oder nicht. Und in einer Welt, in der diese Vollbeschäftigung nicht mehr da ist, müssen wir ja darüber reden, was die Alternative dazu ist. Und das kann ja nicht sein, dass dann alle Hartz IV bekommen. Das funktioniert ja gar nicht. Das ist nicht die Antwort, die adäquat ist. Und von daher müssen wir darüber reden, was Wert ist und wie dieser Wert, den Menschen generieren, vergolten werden muss. Und da ist vielleicht so die Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen oder sowas eine der Debatten, die man mal führen muss. Zumindest als ein Gedankenmodell, um mal zu prüfen, ob das finanzierbar wäre und machbar wäre.
Du hast da gerade so schön die Hackerethik auf die Wand geschmissen. Reicht das aus deiner Sicht, damit wir diesen Dingen, die du skizziert hast, begegnen können? Fehlt dir da was?
Tja, das ist halt, das Problem ist, es ist ja differenzierter heute. Also wir haben zum Beispiel dieses Ding hier unten, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. So, aber wir sind schon, als ich da vor ein paar Jahren noch in diesem WikiLeaks-Projekt zum Beispiel involviert war, ja, ist das, als wir das erste Mal hier nach Deutschland zum Kongress kommen wollten, war das eigentlich der Stein des Anstoßes. Da haben ganz viele hier aus dem Clubumfeld gesagt, dass das, was wir mit WikiLeaks vorhaben, dass das nicht kompatibel ist mit diesem Satz in der Hackerethik und dass wir deswegen auf dem Kongress so keinen Platz haben sollten. Jetzt ist es aber nicht so einfach, weil es auch ganz viele private Daten gibt und es gibt Konstrukte heute, die man sich geschaffen hat, um sich als privat zu definieren. Also auch eine Firma, die kommerziell Macht ausübt über Individuen, ja, kann sich als privat definieren und Daten verstecken und sagen, das sind private Daten, deswegen darf das keiner wissen. Obwohl es definitiv ein öffentliches Interesse daran gäbe. Also das ist halt sehr vielschichtig. Ja, und genauso findet ja auch eine Umdefinition statt von dem, was überhaupt privat ist und was öffentlich ist. Ja, mein Sohn mit 16 hat eine ganz andere Definition davon, was privat ist und was öffentlich ist. Was überhaupt auch was geheim ist. All diese Begriffe unterliegen ja auch einem Wandel. Und wahrscheinlich muss man sich darüber verständigen, was diese Begriffe überhaupt sein sollen in Zukunft. Wie wir Privatheit überhaupt definieren, ob sowas noch geben soll. Irgendwo zwischen dem Verständnis, das vielleicht ganz viele in unserer Community haben und den Leuten, die sagen, dass es Post-Privacy gibt. Irgendwo in dieser Spanne dazwischen müssen wir ja überlegen, wo wir eigentlich hinwollen. Ja, also ich glaube, das ist schon, die wichtigsten Dinge, glaube ich, stehen da drin. Ja, aber es ist, glaube ich, nicht mehr auf eine sehr viel komplexere Welt als in der Zeit, in der das erdacht wurde. Es ist nicht mehr so eins zu eins abbildbar unbedingt.
Du hast vorhin von den Nazis und den Lochkarten erzählt. Ja. Ist dir bekannt, dass es ein Land oder eine Stadt gab, die das als Gefahr vorausgesehen hat und diese Lochkarten vernichtet hat?
Nee, aber es gibt, und jetzt ist echt sehr unangenehm, aber ich habe den Namen des ersten Hackers quasi vergessen. Also das ist ein Franzose auf jeden Fall, der in einer dieser Einrichtungen gearbeitet hat, die Lochkarten verarbeitet haben. Und der ganz systematisch geholfen hat, die Daten da zu manipulieren. Das ist, glaube ich, also es gibt Leute, die ihnen das als den ersten Hack quasi definieren. Und ich würde mich dem so anschließen in der Definition. Ja.
Wir haben hier vorhin noch eine Frage.
Ja, also ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von der IT-Branche, deswegen bin ich heute mal hierher gekommen. Und was mich immer bei diesen Vorträgen ein bisschen wundert, ist, dass man sagt, man braucht Regulatoren und die Politik und so weiter und so fort. Und ja. Ich glaube, dass die Politik sind ja auch nur Menschen, die eigentlich noch gar nicht wissen, was da alles passiert. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, so ein Bewusstsein dafür, wohin man gehen will, muss doch eigentlich aus den Menschen, also von der Gruppe der Menschen kommen, die über dieses Wissen verfügen. Sprich, eigentlich von den IT-Lern selber. Und ich frage mich, ob ein Regulatorium dort nicht stattfinden müsste. Also ob man zum Beispiel sagen müsste, es braucht einen hippokratischen Eid für die IT-Branche.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube in der Tat, dass eines der Probleme auf der regulatorischen Seite ist, dass die Menschen, die heute Gesetze machen und sich Regularien ausdenken, dass die gar nicht verstehen, was um sie herum passiert. Und dass die auch oft zu einseitig beraten werden. Ja, und dann auf der anderen Seite, wir sehen ja, der Club hier hat ja in Deutschland mittlerweile so eine Art beratende Funktion. Ich glaube, das ist die größte Errungenschaft, die diese Gemeinschaft hier erreichen konnte, ist, dass sie so stark in der Öffentlichkeit ernst genommen wird und auch eine Stimme hat und immer wieder unter Beweis stellt, dass sie Technologien, die andere sich ausdenken, irgendwie entweder kaputt machen können oder vorführen können. Ja, und das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Aber ich gebe dir total recht, es bräuchte ja eigentlich so eine Art von grundlegender Ethik für Systemadministratoren oder irgendwas in der Art, auch für, oder Programmierer, die sich gar nicht mehr an der Programmierung von irgendwelchem Scheiß beteiligen. Die sagen, dass sie da nicht mitmachen, wenn das nicht irgendwelche Mindeststandards erfüllt oder so. Aber das auf der anderen Seite ist ganz extrem kompliziert. Ja, also ich weiß nicht, wie realistisch es wäre. Es gab vor in den letzten Jahren auch im Zuge der Veröffentlichung von Snowden und sowas ja auch so ein paar Ideen, dass man eine Gewerkschaft der Informatiker oder so gründen sollte, wo einfach, das glaube ich, wäre eine der phänomenalsten Sachen, die passieren könnten. Wenn sich Netzwerker, Systemadministratoren, Programmierer und was weiß ich wäre, wenn die sich in einer Gewerkschaft organisieren würden und wenn dann irgendwo die Regierung oder irgendwelche einzelnen Leute auf Ideen kommen, da die Daten auszuspähen oder so, wenn man dann einfach sagt, wir streiken jetzt oder sowas und das könnte alles lahmlegen. Das wäre die mächtigste Gewerkschaft, die überhaupt vorstellbar wäre. So. Naja, also ich glaube hier ja. Also die Frage war eben, ob die ITler sowas wollen. Und mein Eindruck ist, dass in Deutschland das zumindest mehr ITler wollen. Ja, der Chaos Computer Club vor allem hat ja schon immer eine sehr politische Seite gehabt. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was die Hackerszene, wenn man so will, in den USA zum Beispiel ist, da ist das alles sehr stark so Next Big Thing mäßig getrieben. Jeder will gerne irgendwie das nächste Startup gründen, das richtig viel Kohle einfährt oder so oder möglichst viel Spaß haben oder so. Aber da ist das politische Bewusstsein längst nicht so ausgeprägt wie hier. Und ich glaube, dass deswegen auch Deutschland in dieser ganzen Überwachungsaffäre eine ganz spezielle Rolle hat, ja, und auch die deutschen Hacker eine ganz besondere Verantwortung tragen.
Die Frage lautet, was ist das eigentlich innovative Potenzial von Technik bei den ethischen Fragen? Weil alle Beispiele, die du angeführt hast, werden ja seit Unzeiten diskutiert. Es war ja nichts Neues dabei. Lochkarten sicherlich in diesem Jahrhundert, aber die Bartholomäusnacht liegt etwas länger zurück. Und da hat man die Hugenotten sehr zuverlässig anhand der Kirchenbücher auch identifiziert und ausgerottet. Also auch Mord und Totschlag ist kein spezielles Merkmal von Technik, auch die Listen zu haben. Die Diskussion darum, wie Überwachung stattfunktioniert, wurde mit dem Buch 1984, 1948 in Gang gesetzt. Die DDR fand vor dieser ganzen Technologisierung statt. Also was ist das eigentlich Ethische an diesen ganzen Technologien? Was ist dort die Innovation? Weil alle anderen Fragen werden genauso lange diskutiert, wie es diese Themen schon gibt. Und das ist verdammt lange.
Nee, ich glaube, das ist in der Tat richtig. Aber ich glaube, die Dichte, die das Ganze bekommt, ist das, warum es immer kritischer wird. Ja, also wir sehen an diesem Beispiel mit den Lochkarten zum Beispiel, dass ja das Ausmaß einer Vernichtung von vielen Millionen Menschen so nicht hätte funktionieren können, wenn es keine Automatisierung der Datenverarbeitung gegeben hätte. Ach so. Ja, okay, das kommt, ja. Der Kommentar.
Kannst du ganz kurz die Frage bitte wiederholen?
Ja, ja, also der Kommentar war, dass die Russen auch ohne Lochkarten sehr zuverlässig morden konnten. Das ist sicherlich richtig. Aber ich glaube trotzdem, dass das Holle-Ried-Beispiel und das, was in Deutschland passiert ist, sehr gut zeigen kann, auf welchem Niveau und wie feinmaschig dieses Netz auf einmal werden kann und wie feinmaschig dann auch diese Daten genutzt werden können, um über Menschen zu bestimmen. Und wenn wir heute sehen, wo wir angekommen sind, dann ist das ganz extrem weit weg von dem, was damals möglich war. Wir sind heute in einer Welt, in der über alle möglichen Dienste, über Geräte, die wir benutzen und alles mögliche andere, das Einzug hält in jeden Haushalt, den man sich auch gar nicht mehr verwehren kann, ja, ein engmaschiges Netz möglich geworden ist, das sowas wie totale Kontrolle und Überwachung eben zulässt. In einer anderen Dimension, als das vorher möglich war. Und ich glaube, der einzige Grund, warum das nicht passiert, ist, dass wir heute immer noch angewiesen sind auf Algorithmen. Und dass es ganz extrem schwierig ist, heute für die NSA zum Beispiel Algorithmen zu schreiben, die so präzise aus diesem Datenwust die Nadel im Heuhaufen finden oder überhaupt feststellen, ob das ein Heuhaufen ist, den sie da untersuchen. Und das wird sich ändern in dem Moment, wo wir künstliche Intelligenzen haben, die solche Daten verarbeiten können. Und das ist, glaube ich, der Zeitpunkt, an dem, wenn man diese künstlichen Intelligenzen dafür einsetzt, das erste Mal realistisch auch die totale Kontrolle und Überwachung möglich wäre. Und dann ist das, glaube ich, qualitativ eine ganz andere Sache als das, was wir schon kannten. Also das Muster, stimme ich dir total zu, ist das Gleiche. Genauso wie das Muster vom Buchdruck und dem, was der Buchdruck ausgelöst ist, das Gleiche ist oder ein ähnliches Muster ist wie das, was das Internet auslöst. Aber es ist einfach eine andere Dimension, die das Ganze bekommt.
Gut, wir haben hier vorne noch zwei Fragen.
So, generell eine Bemerkung von meiner Frage. Wir sprachen kurz an Informatiker, die haben ja gar keine Gewerkschaft. Das ist nicht ganz richtig. Ich verweise auf Dänemark. Dänemark hat die ITler in der Gewerkschaft seit 30 Jahren. Gibt es also, haben wir schon ein Beispiel dafür, in der EU, und das macht spannend für das ganze EU-Recht. Generell, es gibt eine Menge Leute unter uns, die eben ITler sind, Admins, und immer wieder wird ihnen bewusst, welche Macht sie haben, und das wirft diese ganzen Fragen auf von Ethik und Moral. Das umgibt uns schon die ganze Zeit. Alle Bücher, die bisher geschrieben wurden über Hacker, erwähnen immer wieder diese Beispiele, wo sich ein Mensch entscheiden muss, wie er handelt mit seiner Macht, die ihm dort gegeben ist. So, sehr gut fand ich die Frage, reichen diese Regeln, die hier stehen? Was würdest du hinzufügen? Ja, und ich würde hinzufügen, ich möchte es gerne auch mehr sehen, diese Problematik dort im Unterricht, wo sozusagen der Nachwuchs gefördert wird. Dort wird also meistens nur gefördert, wie gehst du mit diesem Programm um, aber nicht, was machst du, wenn dir die Macht gegeben wird über den Schulcomputer. Also ich würde ganz gerne diese Ethikfrage dort mehr sehen. Als Anregung würde ich das gerne nehmen, am liebsten ein Beispiel, wieder von Kongress, ein Vortrag. Und an dieser Stelle möchte ich halt den Vorschlag machen, dass du den Vortrag einreichst zum Kongress. Und vielleicht noch mit ein paar Beispielen auffüllen kannst, sodass wir das in den Unterricht tragen können.
Das kann ich gerne mal mitnehmen. Also gerne. Aber du hast da einen ganz wichtigen Punkt. Es gibt ja das Chaos macht Schule-Projekt, das genau versucht, auch diese Lücke aufzufüllen. Ja, aber auch das, also erstens skaliert das gar nicht, weil das bräuchte auch hier im Bildungssystem ja ein Umdenken. Und das ist in der Tat eine Sache, die eigentlich ja interdisziplinär ist. Also ich glaube, es gibt fast kein Fach im Unterricht, in dem man eigentlich den Inhalt anpassen müsste an die heutige Zeit und die Möglichkeiten der Digitalisierung, von anderen Möglichkeiten, wie man heute Physik verstehen kann, über einen anderen Geschichtsunterricht oder Sozialkunde oder was auch immer, was weiter weg ist von diesen digitalen Themen. Aber genau das ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Das müsste dort Einzug halten.
Okay, zu dem Russen-Ding nochmal. Ich denke, um das ein bisschen runterzubrechen, der Punkt ist, dass die Russen damals mit Sicherheit sehr effizient waren. Aber wenn sie die Aufgabe bekommen hätten, jemanden mit einer bestimmten Blutgruppe oder mit einer Meinung herauszufiltern und den zu töten, da wären sie gescheitert, und zwar kläglich, weil sie es nicht rausgefunden hätten. Blutgruppen, Meinungen.
Ja, also.
Also, für mich bleibt das Interessante, was gibt es über die Antwort hinaus in einer neuen Größenordnung? Wir haben die Erfahrung der DDR. Deutschland ist ein Spezialfall, was Datenschutz betrifft, aufgrund zweier Regime, die genau diese Erfahrung gemacht haben. Und die haben diese Technologien nicht zur Verfügung gehabt. Es gibt Parallelen geschichtlich. Was genau ist die, wenn, also das ist, wenn ich höre, der ethische Anspruch, der da formuliert wird, was unterscheidet das von den klassischen linken Positionen, die sagen, die Ungerechtigkeit ist groß, die Ungleichheit ist groß und alles ist schlimm und wird schlimmer, sondern was ist die technologische Innovation des Ganzen und was ist der ethische Anspruch, um auf diese technologische Innovation zu antworten? Das ist meine Frage.
Reply? Okay.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich richtig verstehe, auf was du hinaus willst, ja, aber es gibt diese ganze negative Seite, und da glaube ich nach wie vor, dass es effizienter ist und präziser funktioniert als alles das, was ohne diese Technologie möglich ist. Auf der anderen Seite gibt es ja aber auch, und ich hoffe, das haben wir nicht jetzt komplett vergessen, eine ganze Menge positive Möglichkeiten, die sich entwickeln. Wir können ja mit all diesen Technologien eine Welt schaffen, in der viel mehr Menschen Zugang haben zu Bildung, damit zu Perspektive, aus ihrem sozialen Gefüge irgendwie ausbrechen können, was machen können aus ihrem Leben, ihren Lebensstandard verbessern können. Ja, also ich glaube, dass da steckt auch ein Riesenpotenzial ja drin dafür, dass wir eine Welt schaffen, in der eben mehr Beteiligung stattfinden kann. Mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und überhaupt am Leben. Und das ist in der Tat ja eine Frage von sozialer Gerechtigkeit und damit bestimmt auch irgendwie ein linkes Thema, wo man jetzt sagen könnte, es ist alles ja irgendwie gerade nicht so gut, wie es sein könnte, und daran müssen wir mal was verändern. Aber ich glaube, dass auch dafür genau diese Technologie ja funktioniert. Ich habe heute, wir machen in Brandenburg da draußen Workshops mit Kindern, ja, auch im Rahmen vom Chaos macht Schule Programm und so, aber auch Kids, die einfach bei uns vorbeikommen und in meinem Elektroniklabor irgendwie Sachen lernen. So, da sind ganz viele, die bildungsfern sind, die aber heute als Kinder irgendwelche Dinge lernen, die ihnen garantiert helfen können, einen ganz anderen Weg einzuschlagen, als das für ihre Eltern der Fall war. Und das gilt für ganz viele andere heute auch. Und ich glaube, das Potenzial ist da, dass wir uns jetzt entweder entscheiden können, dass wir ein paar wenigen das überlassen und das läuft halt so weiter, und dann haben wir die Probleme, die ich versucht habe zu umreißen, und wir haben einige wenige Firmen, die viel mächtiger werden als alles das, was wir kannten in der Geschichte. Oder wir lösen das halt, wir lösen das ab, wir erfinden das neu, wir dezentralisieren das besser, und das wird dazu führen, dass es mehr Menschen wirklich gut geht und dass auch die Verteilungsgerechtigkeit besser ist. Ich meine, das ist jetzt eine ganz andere Diskussion, die wir jetzt hier gerade aufmachen würden. Ja, von einem Gesellschaftsentwurf, der da irgendwie hinten dran steht, und überhaupt der Frage nach Gerechtigkeit in der Gesellschaft und dem Zugang zu Produktionsmitteln zum Beispiel. Ja, also auch diese Frage schwingt ja bei 3D-Druck und allem Möglichen, was heute möglich wird, schwingt sowas ja zum Beispiel auch mit und kann ganz neu gedacht werden. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt in diesem Rahmen hier abgefackelt bekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob das ist, worauf du raus wolltest. Also ja.
Ja, ansonsten machen wir weiter mit der nächsten Frage.
Eigentlich habe ich zwei Fragen. Die erste Frage ist, was machst du eigentlich gerade? Die zweite ist, du hast öfters die autonome Singularität besprochen, ohne den Begriff selbst genannt zu haben, soweit ich weiß. Was meinst du, und wenn ich den Vortrag so richtig verstanden habe, ist, wenn dieser Fall eintritt, werden die Großen, die jetzt sehr groß sind, noch so größer, dass es nicht mehr schaffbar ist, das Gute, was wir mit der Technologie alles anstellen können, so zum Guten zu verwenden. Also, dass wir dann quasi in einer Dystopie leben würden. Was meinst du, wie lange würde es noch dauern, bis dieser Zeitpunkt erreicht würde, wo es dann nicht mehr geht?
Das, also wie lange das dauert, kann ich dir überhaupt nicht sagen. So, dass, also gerade im Deep Learning-Umfeld zum Beispiel, es gibt, da tut sich manchmal ja nicht viel und dann auf einmal kommt irgendjemand auf eine ganz andere Herangehensweise, wie man Maschinen das Lernen beibringen kann und dann tut sich da sehr viel mehr. Also ich glaube, es ist sehr schwer zu sagen oder zu prognostizieren, wie, in welchen Zeiträumen das jetzt richtig ernst wird oder so. Ich glaube, wenn das soweit ist, dann sind wir von mehr oder weniger einem Tag auf den anderen in einer Realität, die einfach ganz anders aussehen wird. Und dann wird ganz viel davon abhängen, für was diese Technologie eingesetzt wird. Ja, ob man das jetzt nutzt, um noch effizienter irgendwo Kriege zu führen oder ob man das halt einsetzt, um komplexe Probleme auf der Welt zu lösen, die gut sind für die Menschen. Ja, das, ich glaube, dass, oder ob das verwendet wird, um noch besser Produkte zu verkaufen oder die Konsumenten noch besser zu verstehen oder um die Gesellschaft so viel effizienter zu machen, dass, weiß ja nicht, in meinem Supermarkt nur die Waren vorgehalten werden, die Leute wirklich haben wollen, anstatt dem ganzen Mist, der irgendwann weggeworfen werden muss. Auch das hätte ja durchaus positive Eigenschaften. Ja, und ich glaube, dass die Frage sein wird, wie mit allem anderen auch, was man daraus macht. Und was die Firmen, die diese Technologien heute entwickeln und dann einsetzen werden, das sind ja auch nicht unbedingt immer die gleichen. Was die damit machen, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich glaube, ein bisschen ist das Teil des Problems. Und das lässt sich aber auch nicht lösen. Also es braucht aber vielleicht trotzdem einen gesellschaftlichen Konsens darüber, was wir zum Beispiel nicht wollen. Oder überhaupt, dass ankommt, dass die Gesellschaft sich dafür interessiert. Ohne dass sich alle immer noch damit herausreden können, dass wir ja alle eigentlich gar nichts dagegen haben, überwacht zu werden, weil nicht genug Leute dagegen auf die Straße gehen. Und so zur Frage, was ich im Moment mache. Also ich hatte ja gesagt, ich mache Projekte mit Kindern und ähnliche Sachen da draußen in Brandenburg. Aber auf der anderen Seite ist beim letzten Kongress zum Beispiel, ich glaube in der Abschluss-Keynote war das, wurde gesagt, und das ist eine ganz wichtige Sache, dass unsere Community sich viel zu selten involviert und dass wir den anderen Konzernen, die ein kommerzielles Interesse primär verfolgen, oder sagen wir, die nicht aus der Community kommen, dass man denen viel zu oft das Feld überlässt und wir damit zu selten mitgestalten. Und das ist eines der Dinge, das habe ich mir auch zu Herzen genommen und wir arbeiten jetzt gerade daran, dass wir uns für den dezentralen Glasfaserausbau einsetzen, weshalb ich auch nicht mehr beliebig lange da bleiben kann, weil ich den letzten Zug brauche, um dann eine Pressekonferenz für Freitag noch fertig vorzubereiten. Ja. Aber das ist was, womit ich mich im Moment sehr stark beschäftige. Also wie stellen wir sicher, dass die Infrastruktur in Deutschland so weit dezentralisiert wird, dass wir alle Zugriff bekommen auf ein Netz, das wir in Zukunft brauchen und nicht auf irgendwelche Lügen von der Braunkohle des Breitbands namens Vectoring oder so, das uns die Telekom verkaufen möchte.
Dann haben wir jetzt von hinten noch eine letzte Frage.
Hi, vielen Dank für den Vortrag, vor allen Dingen für die geschichtliche Einordnung, auf die ich gleich eingehen will. Zu der Informatiker-Gewerkschaft, da kann ich euch berichten, dass es seit 32 Jahren das FIF gibt, das Forum InformatikerInnen ja, für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung ja. e.V., zu dem ich gehöre. Gibt es seit 32 Jahren, gibt jedes Jahr eine tolle Konferenz, viermal im Jahr ein tolles Magazin. 700 Mitglieder ungefähr aus Wirtschaft und Wissenschaft, die intern und extern diskutieren, Pressemeldungen rausgeben und so weiter. Wir versuchen das gerade die letzten Jahre mal ein bisschen wiederzubeleben und es wird dieses Jahr auf jeden Fall eine tolle Konferenz geben zu diesem Thema im Ende November. Kommen dann auch bald ein paar Infos raus. Und ich wollte eingehen auf diese Darstellung mit der Gauss-Kurve. Da hast du ja gesagt, so am Anfang fängt es ein bisschen an und dann wird es größer und dann klingt es irgendwann ab. Und da steckt auch irgendwie eine bestimmte Logik dahinter. Die Frage ist, ist diese Logik am Anfang schon fix? was ich nicht glaube, sondern wie kann man das beeinflussen? Und da würde ich meine Frage an dich, was denkst du sind die entscheidenden Punkte, um diese Logik zu bestimmen? Also ich versuche es eben durch Informationen, dass ich halt Leute darüber informiere, was mit ihren Daten angefangen wird und so weiter.
Ja. Na, diese gaussische Glockenkurve bezog sich ja auf diese Entwicklung einer industriellen Revolution. Ja, und das, die ist so, zumindest in den beiden, die wir bisher hatten, ist das schon so, hat sich das so manifestiert. Und ich würde sagen, dass das schon ganz natürlich auch ist, weil ja verschiedene Komponenten zusammenkommen müssen. Ja, also ohne, dass wir dezentral Energie produzieren und damit auch die Vernetzung weiter fortschreiten kann, ja, und auf eine ganz andere Ebene gehoben werden kann. Ohne die wird die digitale Revolution zum Beispiel nicht ihr volles Potenzial entfalten können. Ja, also ich glaube, dass das schon jetzt nicht irgendwie beliebig verschoben werden kann oder so, sondern das ist ganz natürlich, dass in dem Moment, wo verschiedene neue Technologien zusammenkommen, die quasi komplementär sind, dass das dann halt auch richtig Fahrt in eine gewisse Sache reinbringt. Ob man das jetzt irgendwie verzögern kann, weiß ich nicht. Ich würde sagen, das ist unabhängig davon, was irgendjemand verzögert oder nicht. Also, ja.
Ja. Ja, ja gut. Ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, vielen Dank zunächst für eure Aufmerksamkeit. Einen großen Applaus für Daniel, bitte.
Ja.
Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ansonsten haben wir noch einen Twitter-Handle, einen Twitter-Account namens @ClubDiscordia, auf dem wir immer wieder neue Ankündigungen heraushauen werden, und zwar Ankündigungen zu öffentlichen Veranstaltungen oder eben auch zu unserem nächsten Datengarten, der jeweils immer am zweiten Dienstag im Monat stattfinden wird. Und dazu seid ihr natürlich auch wieder herzlich eingeladen, wenn es dann nächstes Mal wieder heißt, Datengarten live aus der Marienstraße 11 in Berlin. Vielen Dank, kommt gut nach Hause, tschüss.